Viele Menschen auf der ganzen Welt fasziniert das Land Japan. Dazu zählen auch Markus, Wirt, Gregor und meiner Wenigkeit. Und wir werden euch, ja genau euch, von euren Erfahrungen bzw. von unseren Erfahrungen erzählen. Viel Spaß. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily mit Gregor, mit Markus, mit Wirt und mit meiner Wenigkeit. Und wir haben versucht, dieses Almost Daily hier vor 2 Monaten das allererste Mal versucht zu realisieren. Hat nicht funktioniert. Jetzt sind wir alle 4 endlich an einem Tisch zusammengekommen, um über was zu sprechen?
Achso, Japan.
Ich glaube, das ist gelogen, das mit 2 Monaten. Ich glaube, das versuchen wir schon seit 6, 7 Monaten.
Was die Leute nicht wissen, natürlich, wir sagen das jetzt so, aber eigentlich jede Performance wurde hier separat aufgenommen, wurden gerade reingekeyt. Sehe ich auch gut. Es war ein sehr schöner Cold Opener. Elias, das ist einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Wir und ich hätten wahrscheinlich laut japanische Worte dann geschrien.
Das wäre ungefähr so wie unser Metal Gear.
Ja, genau.
Metal Gear Death Stranding.
Death Stranding.
Ja.
Ohayo, ohayo.
Mr. Kojima.
Kojima.
Ah, Kojima-san.
Mr. Kojima.
So, euch geht's soweit gut. Markus, auch du noch?
Ja.
Man muss nochmal ganz kurz, wir können es ganz kurz einschieben. Gregor war und Markus, die waren auf einem Event und wir haben die ganze Nacht in einem Zug verbracht, weil Zugausfall. Aber das soll ja die ganze Stimmung hier nicht trüben, denn wir haben ein richtig geiles Thema. Ein Thema, auf das wir uns schon seit Ewigkeiten gefreut haben. Wir haben es gerade angesprochen, lange nicht funktioniert, jetzt sind wir da. Wir haben sehr viel Zeit und sehr viele Gedanken in das Land Japan investiert. Wir haben da Zeit verbracht und haben Erfahrungen mitgebracht. Gregor, ich glaube, du warst letztes Jahr das allererste Mal da. Mhm,
genau. Soll ich weitermachen oder willst du erstmal?
Sehr gerne.
Durch? Hau
Nein,
ja, genau. Letztes Jahr die erste Gelegenheit gehabt, weil ich habe immer so still und leise gehofft, in diesem Berufszweig kommt man ja gegebenenfalls mal durch. Kannst ein Spiel da begutachten, du machst eine Reise dahin oder noch zu MTV-Zeiten, wo ich eben so Fernsehbeiträge betreut habe. Das hat sich leider nie ergeben, dass man da nach Japan kommt, weil da entsprechend die Studiobesuche eher hier waren und die mit den Spielen hier drüben gewesen bin. Und ich wollte es irgendwann mal sowieso privat machen, aber zum Glück im letzten Jahr bin ich mit meinem YouTube-Netzwerk dann hingeflogen. Wir waren für 2 Wochen über die Tokyo Game Show Zeit da, aber natürlich nicht nur die Tokyo Game Show besucht, sondern wir haben da in einem Hostel genächtigt, so schön hier Jugendherberge-Style, mit Gemeinschaftsküche und allem drum und dran.
Mehrbettzimmer hoffentlich auch.
Ja, natürlich. Ja.
Schön.
Es war aber,
Mehrbett-Futon.
Also, es hatte fast schon amerikanische Verhältnisse, aber dieses Mehrbettzimmer, weil da war eine Klimaanlage, die hat alles so schön immer gefühlt auf minus 15 Grad runtergekühlt. Ja, es war nicht gut. Ja, im japanischen Sommer eben, oder Spätsommer, wenn wir da im September letztes Jahr gewesen sind. Und da habe ich also das lang bei mir vorgeschobene Ziel, mal nach Japan zu kommen, endlich mal erfüllt und habe 2 Wochen alles so gut versucht, mich aufzusaugen, wie es ging.
Geil. Das ist, glaube ich, so ein Wunsch von allen mal gewesen, dass wir unbedingt mal in dieses mysteriöse, abgefahrene Land Japan kommen. Aber die Frage, die ich mir auch das ein oder andere Mal gestellt habe, was fasziniert uns eigentlich an diesem Land? Warum finden wir das irgendwie spannend, interessant? Warum spielen wir die Spiele? Warum gucken wir die Sachen, die aus diesem Land kommen? Und warum fasziniert uns das? Markus, du bist, glaube ich, der Erfahrenste hier aus dieser Runde. Du warst schon das ein oder andere Mal da.
Ich war häufiger schon da, ja.
Kannst du
3 Sterne auf der Schulter, ne?
Korrekt, ja, 3-mal, genau. Also ich war tatsächlich im Juli zuletzt da.
Was fasziniert dich persönlich an Japan? Warum bist du so oft da und warum zieht es dich immer wieder zurück? Du könntest ja jedes andere Land könntest du dir anschauen. Ja. Du könntest nach Peru, du könntest nach Kroatien, du könntest weiß ich wohin, aber du besuchst immer wieder Japan. Warum?
Das stimmt. Natürlich bin ich wahrscheinlich wie viele von uns durch Videospiele auf Japan gekommen. Also ich wollte schon immer dahin, weil ich weiß, der Kram kommt da einfach her. Wie ticken die Leute, die so teilweise crazy Geschichten einfach schreiben, auch sei es auch im Anime und im Manga, habe ich alles natürlich meine Kindheit hoch und runter konsumiert. Und ich wollte einfach mal gucken, wo kommt das her? Weil sie bilden ja auch in ihren Werken, sei es jetzt Videospiel und Co., ihr Umfeld ab, ihre Kultur einfach. Das entdeckt man in so vielen Teilen wieder. Und ich wollte es einfach mal sehen. Und du bist da und merkst, das ist einfach Teil der Gesellschaft. Das ist da einfach akzeptiert und angekommen. Egal, wo du hingehst, du siehst überall Referenzen. Leute in der Bahn lesen Mangas, spielen Videospiele. Natürlich nicht so klischeehaft, wie man sich's vorstellt, dass jeder Japaner gleichzeitig auch zockt und liest. Aber man sieht es dennoch sehr, sehr häufig. Und ich finde, es ist einfach schön zu sehen, dass es irgendwie akzeptiert wird. Mhm. Und das bekommt man da an jeder Ecke mit. Und ich fühle mich da einfach natürlich als als Nerd wohl, dass ich genau diese Läden finde, finde, die ich die Produkte verkaufen, die ich einfach mag und die es hier auch nicht gibt. Und dass ich einfach in meinem Alltag meinetwegen auch mit dem DS über die Straße gehen kann und du wirst nicht schief angeguckt. Das ist einfach da Teil der Kultur und das finde ich einfach sehr angenehm und auch faszinierend.
Wo ich das am krassesten irgendwie erfahren habe oder selbst mitbekommen habe, als ich Pokémon Go angemacht habe und wirklich der komplette Bildschirm einfach voll war mit irgendwelchen Raids, mit irgendwelchen Pokestops, die nochmal extra aktiviert sind, mit irgendwelchen Modulen, dass du da diverse Leute, du hast auch sofort gesehen, du bist so die Straße in Akiba so runter, in Akihabara runtergelaufen und da hast du so eine Menschenansammlung gesehen und du wusstest sofort, okay, da ist ein Raid und ich kann mich da anschließen und hab da einfach eine gute Zeit. Und das kann ich auch wirklich echt jedem empfehlen. Wenn man halbwegs mit Pokémon und mit Pokémon Go irgendwas anfangen kann, ey, spielt das einfach mal so raus, ohne sich irgendwelche Ziele zu setzen oder so. Ich hab durch Pokémon Go, hab ich stellenweise 2-3 Tage lang, hab ich die komplette Stadt Tokio irgendwie entdeckt. Und geschaut, okay, wohin geht's als nächstes? Okay, da ist ein Raid, dann gehe ich mal dahin. Und da hast du halt, natürlich ist es halt immer so platziert, dass das halt immer in besonders abgefahrenen Orten und Spots sind. Das hat mir echt nochmal die Augen geöffnet, weil wie krass dieser Stellenwert da letzten Endes ist, was Videospiele und so angeht.
Das ist sehr amüsant gerade, weil gerade das, also viele von meiner Reisegruppe waren daneben auch Pokémon Go entsprechende Enthusiasten, sind auch ins Pokémon Center gefahren und alles. Das ist
ja nur Porenta dort.
Und also da, wo wir genächtigt haben, in Asakusa, da ist eine große Tempel da in der Nähe nebendran.
Da war ich
und
auch.
Da gab es mal regelmäßig ganz spezielle Pokémon, die da.
Ich glaube schon.
Ja, also einer.
Mit der großen Glocke.
Genau, der mit der großen Glocke da und den schönen Zeichen drumherum. Sehr entspannter, aber es sind eben viele Leute mal rausgegangen, weil es ja regelmäßig um gewisse Uhrzeiten Pokémon gab. Und da sind auch nicht nur die Japaner, sondern eben auch die ganzen Ausländer da gewesen, die sich da getroffen haben. Und die Regierung, ich denke mal, die haben es dann wohl angeleitet. Es war so kurz vor Ende unseres Trips, da waren die Ausläufer, ich glaube, es war ein Taifun der letztes Jahr da drüber. Und das war so kurz vor unserer Abreise, wo es ein bisschen fast heikel wurde, ob wir mit dem Flugzeug überhaupt starten können oder nicht, aber wir haben in Tokio noch die Ausläufer gespielt. Für so einen Abend war es dann richtig peitschender Regen. Aber da haben die ausgesetzt, dass die da nicht rauslaufen, um Pokémon zu fangen. Die sind dem Weiser voraus, weil es wahrscheinlich schon mal passiert ist. Pokémon Go einmal gestoppt.
Geil.
Smart.
Wie war das bei dir? Du warst auch bisher, du warst nicht nur einmal da, ne?
Zweimal, aber beim ersten Mal war ich während meines Auslandssemesters, als ich meinen Auslandssemester auf Taiwan gemacht habe, bin ich da für 3 Tage hingeflogen.
Okay.
Also kurz vor der Weihnachtszeit war dann Osaka, Kyoto und ja, ich glaube nur Osaka und Kyoto, mehr kann man von 2-3 Tagen.
Ne? Das ist schon,
Schon
ordentlich. Ja, also mehr kann man halt auch nicht machen.
Ja.
Und, das war für mich halt so ein Vorgeschmack, weil Taiwan ist halt auch eines der erste Weltländer in Ostasien, orientiert sich halt, ist natürlich chinesisch an sich, also das sind da überwiegend Chinesen, aber natürlich identifizieren sie sich nicht mit den Chinesen, sondern sie sympathisieren eher mit den Japanern, weil Amerikaner und halt ein bisschen westlicher orientiert. Und das merkt man halt auch dementsprechend, wenn man zum Beispiel in Taiwan und Japan war, dass da so ein paar Sachen sind, die sich überschneiden, auch schon in der Höflichkeit. Und deswegen war es für mich halt nicht so ein großer Unterschied. Ich muss halt nur feststellen, Japan ist halt nicht so sauber wie Taiwan zu dem Zeitpunkt. Nee, ihr geht alle nach Japan, denkt so, Alter, das ist das sauberste asiatische Land aller Zeiten. Aber dann wart ihr auch nie in Taiwan. Taiwan ist einfach noch sauberer.
Sind da vielleicht alle Mülleimer, die in Japan fehlen? Deshalb könnt ihr alles wirklich da reinschmeißen in Taiwan.
Das Gute in diesen beiden Ländern ist ja, die nehmen ja ihren Müll immer mit.
Mhm. Ja, und also ich war sehr verwundert, dass du einfach da kaum Mülleimer findest.
Aber wisst ihr warum?
Achso, wegen der Anschläge von vor vielen Jahren?
Ganz genau. Das kann man, glaube ich, ich kann es nicht zu 100% wiedergeben, aber ich glaube, es gab ja zu den Olympischen Spielen.
Ich weiß nicht, ob es die Olympischen Spiele waren, aber es war diese Aum-Sekte, die vor vielen, vielen Jahren Sarin-Angriffe gemacht hat.
Auf jeden Fall gab es da Terrorangriffe, in dem halt diverse Mülleimer so platziert wurden oder so drapiert wurden, dass halt irgendwelche Tränengasbomben, irgendwie so, oh mein Gott, das fühlt sich gerade nicht gut an, dass ich das sage, aber es ist halt irgendwas passiert.
Sarin war's.
Und dementsprechend hat man sich gedacht, okay, das ist halt eine potenzielle Gefahrenzone und deswegen nehmen wir nahezu alle Mülltonnen weg.
Aus dem ganzen Land.
Aber das ist doch ganz gut.
Ja,
klar. Das ist
die Müll dann nichts mehr voll.
Aber Moment.
Das ist mein
Anliegen. eigentlich denkst du dir ja, okay, wenn du keine Mülleimer hast, dann wird es ja irgendwann mega dreckig, weil jeder seinen Scheiß einfach auf die Straßen wirft. Mhm. Aber dem ist ja eben nicht so.
Ja, die erwarten, dass du das mit einer Tüte mitnimmst und zu Hause dann alles trennst und
Gesichtsverlust.
Und das ist so ein, das war für mich der allererste richtige Kulturschock. Natürlich abseits von dem ganzen Gehabe, das du da hast, dass du halt Manga-Figuren auf den Straßen hast und Videospiele halt wirklich Teil der Gesellschaft sind. Aber dass das halt wirklich das allererste Ding war, das mich irgendwie so zurück zu den Tatsachen geholt hat und ich dann gedacht habe, okay, fuck, du bist hier in einer komplett anderen Kultur und musst halt zusehen, dass du dich halt irgendwie anpasst. Und das war so der erste Stolperstein für mich, wo ich halt echt Schwierigkeiten hatte, weil halt irgendwann, natürlich willst du, ich bin halt auch jemand, der, ich mag halt Snacks.
Ja, dafür, dass es überall, du kannst ja überall Snacks mitnehmen unter die Automaten, die da sind. Wenn du Glück hast, wenn du was zum Trinken holst aus dem Automaten, die wirklich überall sind, dass da nochmal ein Dosenmülleimer daneben ist, aber dann holst du dir einen und du musst den nächsten Automaten suchen, wo vielleicht ein Mülleimer daneben steht.
Da hattest du die höchste Chance tatsächlich.
Und, oder 7-Eleven. Genau. In jedem 7-Eleven oder in jedem Bini generell.
Lawson, Family Mart oder was es
immer gibt.
Aber wir sprechen hauptsächlich aber jetzt hier auch, du hast ja schon gesagt, du warst ja noch mal ein bisschen anderswo, vom Tokio und den erweiterten Bereich, ne?
Japan ist das Thema, aber ich gehe davon aus, dass wir halt hauptsächlich so die Großstädte wie Tokio, Osaka und Kyoto.
Genau, das Ding ist
Tokio
ja,
Tokio war ich dann dieses beziehungsweise letztes Jahr, also ich habe über die Weihnachtsfeiertage dann in Japan, in Tokio verbracht und überwiegend halt nur in Tokio und kurz nochmal in wie heißen das nochmal? Wo ist Cup Noodles Fabrik nochmal?
Yokohama.
Da war ich noch einmal ganz kurz.
Seid ihr mit so einer richtigen Bucketlist damals in das Land geflogen, wo ihr halt wirklich gedacht, okay, das und das und das und das muss ich irgendwie abhandeln?
Ich wünschte, ich hätte eine gehabt tatsächlich, weil ich hab's so sehr bereut auf dem Rückflug oder auch als ich wieder hier war, sind mir so viele Dinge eingefallen, die ich eigentlich noch gern gesehen hätte oder gemacht hätte. Obwohl ich jeden Tag, die Tage waren so voll, ich hätte nicht mehr machen können. Ich hatte schon so meine Ziele, aber da gibt's so viel zu entdecken, das ist schwierig. Also eine Bucketlist könnte ich sehr empfehlen, wenn man wirklich alles mitnehmen will.
Ja, ich habe sie mir nicht händisch aufgeschrieben, aber ich habe tatsächlich mal ein paar Punkte da abgefahren. Wenn ich wusste, wir sind für 2 Wochen da gewesen. Die TGS war jetzt 1,5 Tage, die wir da besucht haben. Das heißt, wir hatten beim Rest auch Programm mit der Gruppe gemacht. Wir sind mit den Mario Karts über die Straße gefahren, die berühmterweise danach eingeschränkt waren. Also ich habe auch Fotos davon, ist mittlerweile wieder.
Aber von Nintendo.
Hat Nintendo das offiziell gemacht?
Es gibt einen Trailer, wo du halt Toad siehst, eine überdimensionale Arsch, wie er da versucht, in den Straßen Tokios halt irgendwas zu drapieren. Und das ist quasi so der Teaser gewesen für die Mario Kart Session von Nintendo.
Aber nicht einfach nur für das Mobile Game.
Nee, ich glaube nicht.
Also da müssen die aber schön sich Regularien reingeholt. Ich erzähle nochmal kurz davon. Das ist ein Betrieb quasi. Scheiße, ich glaube, den haben sie, das ist von der Familie wohl independent aufgezogen worden. Und das ist auch von deren eigenem Haus ausgestattet. Eine Garage drunter. Und wenn du auf die Toilette willst, gehst du zu sehen, hoch in die Wohnung.
Oh Gott.
Na? Und die haben da einfach, die haben die Go-Karts da aufgebaut. Und du fährst, da musst du ja auch den Führerschein entsprechend überschreiben lassen, weil dein europäischer Führerschein gilt nicht sofort, sondern du musst dir eine japanische Übersetzung anfertigen lassen. Mhm. Für ungefähr 3.000 Yen oder sowas, dann kriegst du einen Zettel, wo dein entsprechend dein Führerschein übersetzt ist und dann kannst du normal auf den Straßen fahren, weil dann fährt einer vorneweg mit dem Kart, du darfst ja aus der Fabrik dann, oder was die da unten haben, Kostüme aussuchen. Ich habe im Prinzip ein Peach-Kleid und irgendwie eine Perücke angezogen, andere war...
Natürlich.
Ich wollte nicht Donkey Kong, das wäre ein bisschen schwitzig gewesen da. Und dann bist du eben eine Stunde, wir sind über die Kreuzung in Shibuya gefahren, kreuz und quer, schön hinten dran mit zwei Leuten und das war mega geil, sag ich euch. Also,
echt?
Wenn die Gelegenheit da ist, macht's unbedingt. Aber man liest dann auch eben von Leuten, die einfach mit diesen Karts irgendwie in Häuserwände reingefahren sind, die nicht aufgepasst haben. Und Linksverkehr ist Linksverkehr, auch wenn dann einen Führer hast, der dich dann entsprechend anleitet. Ja. Ich habe trotzdem ein bisschen Respekt davor.
Ich glaube, das Problem ist, es gibt so viele Firmen mittlerweile oder solche Betriebe, die sowas anbieten, wo dann einige nicht so koscher sind.
Mhm. Also die Mario Kart Tour war das, ne? Das sind die auch verklagt wurden von Nintendo, weil sie die...
Vermutlich.
Ja, weil sie das O weggelassen haben.
Muss die Info gleich nochmal gleich... prüfen und gucken, ob das wirklich wahr ist. Ist auf jeden Fall super spannend, davon will ich auf jeden Fall gleich ein bisschen mehr hören. Aber wir gehen jetzt erstmal ganz kurz in die Werbung, sind dann gleich wieder zurück mit ganz, ganz vielen anderen Geschichten und natürlich auch, was es alles da so an Games in Japan zu sehen gibt und was man da alles so machen kann. Deswegen dranbleiben, wir sind gleich wieder da. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Almost Daily mit Gregor, Markus, Wirt, mit mir und mit dem Thema Japan. Und wir haben gerade über Mario Kart in Tokio gesprochen. Ihr habt das nicht gemacht, ne?
Nee.
Also diese nee. Mario Kart, diese Kart Racing Tour durch Tokio.
Ich fand's nicht koscher. Also ich habe ja. so viel
koscher
darüber
nicht.
Ich habe so nee. Viel darüber gelesen und dachte so, nee, also ich mach vieles, aber das nicht.
Ich hatte auch ein bisschen Respekt. Linksverkehr in diesen kleinen Dingern, da fahren ja teilweise riesige Trucks rum.
Also ich sag, es ist halb so wild gewesen, der Linksverkehr, weil eben immer vorne ein Führer gewesen ist. Wir waren aber auch eine recht große Gruppe. Die bieten das zweimal pro Tag an, einmal so eine Nachmittagstour und eine Abendtour.
Hast du die Abendtour?
Ich habe die Abendtour gehabt, okay. Genau. Und es sind auch teilweise unterschiedliche Wege. Ich glaube, der eine führt in Richtung Odaiba, wo dann die Sega-Spielhallen, diese kleine bebaute Insel dann ist. Und wir sind über Shibuya gefahren, also da über die berühmte Kreuzung nachts. Die haben uns über Wege geführt. Wir sind zwar ab und zu mal getrennt worden, dass ich an der Ampel stehen bleiben musste, weil wir da die Leute nicht drüber gekommen sind. Ja. Aber im Großen und Ganzen, solange du Auto fahren kannst und dich an die Leute orientiert, ist es kein Problem. Und es ist einfach der Hammer gewesen. Da bist du eine Stunde unterwegs eben. Ne? Und das war auch noch ein bisschen lauwarme Lüftchen. Ne? Mit den Karts machen auch nicht so volle Pulle Geschwindigkeit, aber eben mit 50, 60 km/h kommst du damit schon gut herum. Und wie die Leute auch geguckt haben, wenn man da in den Mario-Kart-Sachen dann herumsteht. Es gab so Strecken auf großen Straßen und da bist du teilweise durch so Seitenwege, die haben sich tatsächlich ein bisschen marokkartisch angeführt dann, ne? Weil du dann so durch kleine Eckchen drüber kommst und aufpassen musst, dass du nicht in die Fußgänger irgendwie Zone da abgleitest.
Erinnert ihr euch so an das allererste Mal, als ihr halt wirklich in diesen Ballungszentren wart, wie Shibuya oder Akihabara oder so? Weil ich erinnere mich, als ich das erste Mal in Shibuya war und man sieht diese Kreuzung und man weiß ja, man kennt ja dieses Bild von diesen großen Menschenmengen, die man da tagtäglich sieht und die durch diese Kreuzung gehen. Ich war einfach geplättet. Ich fand das so krass. Ich fand das so geil. Das war so, wow, ich bin jetzt hier gerade in fucking Persona. Ich stehe gerade hier, wo eigentlich der Typ ist, der mir die Nebenmission gibt und der Bürgermeister werden mir
oder Säfte verkaufen.
Oder, ne? Ja,
du hast
ohne
den,
Scheiße.
Du hast den grünen Wagen gesehen, der nicht der mehr grün ist.
Ja.
Pass auf.
Mehr grün ist.
Ich habe auf jeden Fall...
Hachiko.
In Persona 5, ey, da kann man echt nochmal nachgucken. Da gibt es in Shibuya, in dem Bahnhof, gibt es einen kleinen Laden, wo du die Smoothies kaufen kannst. Und ohne Scheiß, diesen Laden gibt es original in dem Bahnhof, der Smoothies verkauft. Und ich habe da einen Erdbeersmoothie von der alten Lady hier geholt. Der war richtig geil. Und das ist einfach so ein Moment gewesen, wo du dir einfach denkst, okay, fuck, Alter, ich bin drin.
Aber es sind nicht nur natürlich die Menschen, sondern auch, es ist ja ein recht hochtechnisiertes Land, also verglichen mit vielen Sachen, weil du ja sowieso, also es bargeldlos bezahlen und obwohl die auch noch immer viel mit Bargeld machen, aber einfach diese ganzen Leinwände, die überall sind. Und wenn du dann diese, gerade in Shibuya zum Beispiel, die hohen Gebäude hast mit den riesigen Leinwänden, wenn da an jeder Ecke gibt's ja auch Lautsprecher da, ne? Also wenn du stehst, wo irgendwie die Läden dann abstrahlen, was auch immer die da bewerben wollen, ist halt einfach gleich so mal eine ganz andere Stimmung und Atmosphäre.
Ja. Ja, das war für mich tatsächlich der erste Kulturschock. Die Lautstärke.
Oh ja.
Also damit habe ich nicht ansatzweise gerechnet. Die Menschenmengen waren kein Problem für mich irgendwie. Also wir haben auch direkt in Akihabara gewohnt, unser erstes Hotel. Also war ich irgendwie...
Alter, what?
Ich war dran gewöhnt dann an diese Menschenmengen und das war alles gar nicht mehr so
Frühstück,
schlimm.
Frühstück bei den Mates.
Moment.
Ich bin drin gewesen und bin wieder umgedreht.
Boah, ich hab mich nicht getraut.
Ich auch nicht. Ja? Ich stand im Eingang und dann standen sie da so...
Aber ganz kurz erklären, was das ist.
Mate-Cafés.
Aha.
Das sind Cafés oder Restaurants, in denen du bedient wirst von Bediensteten. So französische Maid-Outfits.
Hausmädchen.
Hausmädchen, genau. Und die behandeln dich als ihren Master, was ich aber nicht verstehe, weil ich kein Japanisch spreche.
Ich bin lieber zum Butler-Café gegangen stattdessen. Oh, die gibt's auch.
Butler-Café, okay.
Aber ist Japan eigentlich euer erstes asiatisches Land gewesen, wo ihr wart?
Ja.
Lass mich mal nachdenken. Ich glaube auch tatsächlich, ja.
Oh, okay.
Wie oft warst du in Griechenland?
Ja, nee, aber...
Ja, siehst du, ne? Also, ja. Ist immer hier kulturell ein bisschen anders.
Nee, Lautstärke, aus. Weil ich finde, Japan ist von der Lautstärke nicht ansatzweise so laut wie andere asiatische Länder.
Ja,
okay. Meinst du aber mehr von der Umgebung oder von den Leuten? Weil die Leute quatschen natürlich auch, aber gegebenenfalls...
Die Leute wie auch die Umgebung.
Ja?
Die Umgebung ist nicht ansatzweise so laut wie in China oder so. China ist...
Gut, das vergleichsweise. Aber um nochmal auf deinen Shibuya-Punkt kurz zurückzukommen, das geht auch dann mit der Bucketlist dann nochmal einher. Ich habe mir so ein paar Punkte grob zurechtgelegt, wo ich geschaut habe, was in unserem Schedule, wenn man nicht so die Mario Kart Tour, wir waren im Studio Ghibli-Museum, aber das sind Tokio.
Dafür muss man sich nämlich eine Bucketlist machen, denn ich dachte, blauäugig wie ich bin, ach, das kann ich schon vor Ort.
Kannst du nicht spontan machen.
Ja, kannst du nicht machen. Okay. Musst 3 Wochen mindestens im Voraus buchen.
Ja.
So,
ja, das ist vergleichsweise sehr günstig gewesen, ne?
Der Eintritt war in Ordnung, wobei du natürlich viel im Merchandise da loswerden kannst. Wir hatten das zum Glück über die Gruppe ausgemacht, dass jeder, okay, Monate vorher schon mal angemeldet und gesagt, wer da hin will, damit wir dann entsprechend das mit den Namen machen.
Ja.
Es ist auch in Ordnung. Ich weiß, du hattest das nicht in Tokio besucht, sondern
in Kyoto.
Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann baugleich ist.
Ich glaube schon, es ist, glaube ich, nahezu identisch sogar. Mhm. Und da hast du dieselben Ausstellungsstücke und so. Ich glaube, sie haben auch
immer dieselben Kurzfilme.
Ja, es ist, na, der Kurzfilm rotiert.
Die rotieren ja, aber es sind immer die gleichen fünf.
Ja, ich habe einen gesehen, ich glaube, das war das Kiki oder sowas, die dann nochmal in den Wald gegangen ist und dann nochmal Wesen getroffen hat. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall war es so ein bisschen Best-of-mäßig. Okay, ne?
Hatte was mit Wasserfloh.
Mit der Katze durch den Wald, irgendwie so.
Ja, nächstes Jahr.
Ja, aber genau, so Bucketlist von wegen, das Ghibli-Museum selber fand ich aber jetzt, es war nett, mal da zu sein, aber ich glaube, das ist dann mehr gehypt, einfach wenn du nicht so einfach reinkommst. War auch Filmverbot da, ne? Also darf man eben entsprechend nicht. Ich glaube, ich habe ein Foto oben vom eisernen Roboter damit genommen, vom japanischen Iron Giant, wo keiner geguckt hat, schnell. Aber innen drin mit den ganzen
Ausdrucken. Da durftest du.
Da durftest du? Ja, gut. Ja, die haben mich so dann schief angeguckt. Aber eher so, wenn sowas nicht gewesen ist, ich habe spezifisch mir zwei Titel gemacht, sowieso. Ich war 100-mal in den Games-Läden, weil ich sowieso auch hier in Deutschland überall immer Games-Läden besucht habe und gesucht habe und was ich nochmal holen will und einfach nochmal schauen und auf sich wirken lassen. Ich war unten bei Shenmue, ich habe die Shenmue-Tour gemacht.
Ja, stimmt. Ne?
Bin runter nach Yokosuka gefahren. Das ist, also, du fährst von Tokio aus, weil viel. Ich hab mir den Soundtrack auf die Kopfhörer gemacht. Ich bin mit dem Soundtrack da durch die Straßen gelaufen. Mir sind Tränen in die Augen runtergelaufen.
So. Schön, das ist wunderschön.
Das ist
alles cool.
Aber was eben so interessant ist, das war mir auch nicht so bewusst, Tokio ist ja nicht nur die Stadt Tokio, sondern du kannst mit den Bahnen dort, das ist ja quasi das gesamte Einzugsgebiet. Yokohama ist ja ein bisschen südlicher, aber eigentlich, wenn du aufs Bahnnetz schaust, gehört das dazu. Mhm. Ich konnte bei mir in eine Bahn dann gehen und bin an Yokohama vorbei und nach Yokosuka runter in den südlichen Teil, so eine Stunde gefahren. Und ich bin in der gleichen Bahn gewesen die ganze Zeit. Ich muss nicht umsteigen und alles und das ist auch vom Preis nicht so teuer. Und als ich da die Straße dann da gefunden habe, sieht natürlich exakt nicht viel im Spiel aus. Aber ich bin natürlich rumgegangen, okay, das erkenne ich wieder. Ich habe eine Cola getrunken am Automaten. Ne? Ich habe da eine Pizza gegessen. Das ist voll amerikanisch Touri übrigens dort, ne? Weil es ja in der Nähe von dem der Navy-Basis ist, genau. Also da kannst du viel so Merchandising holen. Und da waren auch diese Jacken und die Zippo-Feuerzeuge, habe ich da gesehen, zum Verkaufen. Sind alle da gewesen, aber genau sowas habe ich zum Beispiel gemacht. Und das Allerwichtigste war natürlich, da habe ich aber geguckt, dass ich dann Zeit dafür habe, bin ich nach Shinjuku gefahren, speziell nach Kabukicho, weil da habe ich die Yakuza-Tour dann gemacht.
Natürlich.
Da bin ich da auch mit der Kamera rumgelaufen, weil da, das ist ja noch akkurater umgesetzt als das, was man in den 80ern bei Shenmue gesehen hat und ich kannte mich da fucking aus. Also ich weiß ganz genau, da biegst du ab, da bist du im Theater Square, da hinten ist die Bowlinghalle, die jetzt das VR-Center für Mario Kart VR ist zum Beispiel.
Sehr gut.
Ja. Und bin ich, also da habe ich mich wirklich ausgekannt. Ja, nicht alles zu 100% so, aber du hast die Äquivalente da übergefunden. Das war der Hammer.
Da ist mir was richtig Dummes passiert. Ich war im Rahmen der TGS, da warst du ja dann auch
da. Genau, da haben wir uns kurz mal gesehen.
Ja. Genau, da war ich auch in Tokio und hatte mein Hotel auch, ich glaube, 2 Minuten Gehweg von Shinjuku. Mhm. Und das ist ja auch das Rotlichtviertel da. Also das ist halt der Kiez. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, alles vorbei, endlich Arbeit ist durch, morgen früh geht der Flug, es ist gerade 1 Uhr morgens, ey, fuck it, ich lass mal noch einmal so eine schnelle Tour in Shinjuku. Und natürlich war ich da mega blauäugig und dumm, aber natürlich sprechen dich da alle möglichen zwielichtigen Leute an und wollen,
come in.
Und da kommen halt auch irgendwann die Ladies und ziehen dich so rein, so, ja, Bunker, Bunker.
Das ist der andere Stadtteil.
Massage, Happy End. Genau das.
Aber
und ich so, oh, fuck.
Das ist aber bis zu einer gewissen Zeit, also soweit ich auch mitbekommen habe, wenn du jetzt noch vor 10 oder 20 Jahren dahin gegangen wärst, das ist ja alles wirklich mittlerweile sehr Touri-mäßig geworden. Ja. Ich war da so zum Abendwechsel, so 19, 20, ja, 21 Uhr. Das ist entspannt, aber je später es wirst, du hast ja auch dann die vielen Ausländer, die sie da als Bar sozusagen dahin geholt haben, ne, die dann auch speziell dich in allen möglichen Sprachen ansprechen können, dass du mal in die Läden reinkommst. Ja. Und da kannst du dir meist recht sicher sein, wenn du dann in diese Etablissements reingehst, dass das wahrscheinlich ein bisschen teurer werden wird. Ja. Und du vielleicht nicht da überall dir in die Läden was holen solltest.
Ja, da zahlst du den Gaijin-Preis.
Ja. Mir ist in Shinjuku auch was Dummes und wiederum was Gutes passiert. Und zwar sind wir da am ersten oder zweiten Tag hingegangen. Crispy Donuts oder Crispy, wie heißt es nochmal? So ein Donutladen. Und haben uns kurz ausgeruht, was gegessen. Und ich habe meinen Gimbal dort liegen gelassen.
Oh nein.
Ich bin dann zurück in unser Hostel, musste dann feststellen, scheiße, ich habe meinen Gimbal verloren, ich weiß aber nicht mehr, wo kann es gewesen sein. Ich war mega müde, weil Jetlag und so. Und ich dachte so, okay, vielleicht ist es ja dort. Okay. Am nächsten Tag, 8 Uhr morgens aufgestanden, losgefahren zu diesem Donutladen und gefragt, ob da eventuell mein Gimbal da ist. Ich hatte halt die Box und meinte so,
Du kriegst ein Kamerastativ für die Leute, die
nicht wissen, was und dann so, Kokodeska, und wieder so, ah, okay. ist dann kurz weggegangen, kam 5 Minuten wieder und hat mir meinen Gimbal gegeben. Und ich dachte so, holy shit, das ist das höflichste Land der Welt.
Meinst du vielleicht, ist es dein Gimbal gewesen oder hat er sich so geschämt gefühlt, dass er einen neuen Gimbal gekauft hat? Und
ihr, meins.
Ja. Aber Hauptsache, er geht weg.
Aber ganz im Ernst, wo zum Teufel würdest du so ein Kamerastativ, so ein Gimbal verlieren und wirst du wiederbekommen?
Ja, aber das ist so ein Ding, das habe ich durch meine komplette Zeit irgendwie mitbekommen und selber auch erfahren, dass wenn du am Bahnhof irgendwie nicht weiter weißt oder ganz komisch und ahnungslos guckst, dass immer Leute, auch mit gebrochenem Englisch, ja, dass sie zu dir kommen und dich fragen, ey, können wir dir irgendwie helfen? Die waren immer höflich und immer super nett. Natürlich ist es vielleicht auch so ein Stück weit Kultur und es haben sie sich so angelernt, dass sie versuchen halt immer nicht so viel von sich selber preiszugeben und sich immer in bester Art und Manier zu präsentieren. Aber das ist so nett einfach gewesen und so schön, dass du halt einfach so einen Kontrast hast zu anderen Ländern oder auch da, wo du halt lebst. Also hier ist es auch, ich will mich nicht beschweren, aber hier kommt keiner und fragt, ey, kann ich dir irgendwie helfen?
Sahst du so hilflos aus, dass die Leute dir...
Ja, was heißt so, ich sag hilflos? Natürlich war ich hier und da mal, habe ich den falschen Zug mal erwischt und ich wusste nicht weiter, mein Akku war leer und
musste ich halt
schön gucken und schauen, okay, wie kann ich halt irgendwie nach Hause? Und da kam halt jemand, hat mir geholfen und ich bin halt wieder nach Hause gekommen.
Ich glaube, die sind heutzutage auch ein bisschen offener, also ist auch natürlich erstmal ein Kulturschock in Anführungsstrichen, weil es eben ein bisschen anders vom Umgang her ist. Ich vergleiche so ein bisschen, wenn du in Amerika mal bist, da hast du ja auch häufig die angeordnete Freundlichkeit, wenn du da irgendwas einkaufen gehst. Hello sir, how can I help you? Thank you for buying und so weiter. Und du siehst ganz, genau, das interessiert dich nicht, die Bohne. Ja. Das ist alles scheißegal und so weiter. Und du merkst es dann auch. In Japan denke ich meist viel, wenn du da auch einkaufst, sowieso auch mit Serviceleuten und so weiter zu tun hast, ist da so eine Art Grundrespekt, zumindest kulturell, den Leuten da eingebläut worden. Und da wirst du natürlich nicht wirklich auf Klischees dann immer rumreiten. Aber du merkst eben, dass die von der Mentalität her anders miteinander umgehen und auch mit anderen Leuten. Wobei, ich habe es kurz angesprochen, vielleicht hat jemand auch die Erfahrung nochmal anders gemacht. Es ist ja im Spezifischen, ich will das jetzt nicht irgendwie so Angst vor Ausländern oder Rassismus und so weiter nennen, aber natürlich eine gewisse Scheu ist da ja auch nochmal vorhanden. Ich habe zum Beispiel häufiger mal erlebt, dass ich, wenn ich in der Bahn mich auf einen Sitz gesetzt habe und es war neben mir dann frei, ja, und die Leute stehen einfach und setzen sich nicht neben mich und sobald dann irgendwo auf der anderen Seite was schreist, pff, alle dahin oder so. Ne? Also nicht jeder und so weiter, sondern so Kleinigkeiten, wo du denkst dir, ja, okay, ne, das ist dann eben ein bisschen anders, wie es hier abläuft. Und ich habe mich einmal hingesetzt, weil ich den ganzen Tag unterwegs gewesen auf so einem Kannstein, habe kurz was getrunken, kam eine Mutter mit einem kleinen Kind vorbei, ne, und das Kind so, oh, ist zu mir hingegangen und hat wirklich so beep, 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 beep. Und ich sage, it's okay, it's okay. Ne? Und die Mutter so ganz verschreckt oder sowas, ne? Aber es ist ja, so einen bärtigen Mann haben die da noch nicht gesehen.
Habt ihr es auch schon mal gehabt, dass jemand euch nicht helfen kann?
Und, nicht helfen kann. Du
meinst, ja, also ich hatte
also aus der Story, das kriegst du natürlich ab und zu
mal. Naja, bei mir war es halt so, ich habe mal, ich glaube, das war ein Schüler, mal gefragt, wo es hier hingeht. Und er hat sich die Karte angeschaut bei mir so und guckt da so, ja, keine Ahnung. Hat nur die ganze Zeit im Kopf gewackelt und dann sorry, hat sich ganz tief verbeugt und ist dann gegangen. Mhm. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich dachte so, oh shit, ey.
Der ist am Tag darauf nicht zur Schule gegangen, ne?
Man merkt halt,
Tag versaut.
Manchmal verstehen sie dich einfach nicht, aber sie versuchen dann irgendwie trotzdem noch den Anschein zu erwecken, dass sie dir helfen wollen und sie wollen nicht gleich gehen, hören sich das an, auch wenn sie es nicht verstehen und
ja.
Da fühlt man sich schon manchmal unwohl, wenn man merkt, okay, sie wissen nicht, was sie jetzt sagen sollen, sie können es auch nicht sagen, aber sie wollen ja trotzdem helfen, sie würden aber ungern von sich ausgehen. So. Sie möchten, dass du das Gespräch eher, dass du sagst, ist okay, danke.
In Sachen dann Kommunikation und wie die Leute mit einem umgehen, wichtig, wie geht man da essen am ehesten? Ne? Mhm. Weil es gibt so viele leckeren Sachen, wo man entweder in Etablissements gehen kann oder man kann sich selbst im Supermarkt eindecken. Bei uns nebenan war ein Don Quixote, der 24 Stunden auf hatte. Der wo immer die Don Quixote.
Don Quixote ist einer der besten Laden überhaupt. Du kannst da ganz viele Sachen tax-free kaufen. Du kaufst da halt zum Beispiel...
Wenn
die
ganzen Souvenirs ausgibst.
Ey, der Donkey ist fantastisch.
Du kriegst dort alles. Du kriegst Merch-Klamotten, du kriegst geile Süßigkeiten, du kriegst Alkohol.
Lizenziert. Genau. Pokémon-Söckchen gab's da.
Ganz oben hast du noch die ganzen...
Pokémon-Söckchen?
Ja.
Die ganz oben hast du Arcade-Automaten, wo du dann halt die Sachen aus dem... die ganzen Figuren holen kannst und so. Das ist...
Ja, die haben... Also, da war einer bei uns in der Sakura-Server, so ein 5-6-stöckiger, wo du auch, wenn du oben hingegangen bist, du konntest da auch alle möglichen Kabel haben, du konntest dir Koffer kaufen, wenn du welche brauchst. Ich habe ein schönes Mario-Shirt mir da geholt, aber kannst dich da eben mit allen Getränken, Bier, riesigen Sake, also Also Sake in 8 Liter Plastikflaschen, die du mitnehmen kannst. Und da gab es bei uns einen in Shibuya, gibt es einen ein bisschen weiter hinten, den ich auch gesehen habe. Und das ist der eine Bekannte aus Yakuza eben, wo du da reingehst. Na, unten in der Ecke, da in der bei der Tenkaichi Street vorbei.
Mit dem Godzilla.
Genau, da wo der Godzilla guckt, unten rechts an der Ecke. Der ist tatsächlich auch 1:1 nachgebildet in neueren Yakuzas, weil da bin ich nochmal reingegangen und hab geguckt. Und das kann man sich sehr gut versorgen. Aber essen gehen, ne? Wir haben auch, glaube ich, kurz mal darüber gesprochen, Markus. Es gibt ja ab und zu mal, du musst ja nicht immer die Kommunikation mit den Leuten da haben. Ja. Oft haben sie eine Karte, wo du ein bisschen was zeigen kannst. Oder sie haben so einen Automaten, wo du das dir dann so ein gut. Ticket ziehen kannst und dann gibst du es ab und dann versorgen dich die Leute.
Ja. Sie versuchen halt wirklich alles zu versuchen, um die Kommunikation so gut es geht zu unterdrücken.
Mhm. Ja. Und kein Trinkgeld, ganz wichtig.
Ja, kein Trinkgeld, genau. Das darf
Ich denke, so du wärst geil.
Ohne Scheiß.
Da gehst du auf.
Nee, also jetzt nicht aus Spargründen, sondern letztes Jahr war ich in den USA noch eine Weile nach der E3 und das ging mir so auf den Sack. Das hat mich so gestresst zu überlegen, wie viel gibst du denn jetzt? Du willst ja auch nicht unhöflich sein. Und es heißt, mindestens so und so 4%. Ja, und dann erwarten die überall Tipp und dann steht da so eine Tippauflistung, was denn angebracht wäre teilweise bei Touristensachen und in Japan, ey, du gibst es einfach nicht.
Das ist geil.
Die werden wahrscheinlich auch vernünftig bezahlt da eben, ne? Das ist der Unterschied.
Ich bin nicht so
vergleichsweise mit denen. Wobei, Entschuldigung, ich wollte dir nicht da ins Wort fallen, aber was du da auch dann natürlich merkst, ich glaube, Japan hat ja allgemein eine recht geringe Arbeitslosigkeit, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja. Verglichen mit vielen anderen Ländern. Nur, was ich da mitbekommen habe, ist, dass, denke ich mal, viel auch davon ist, dass da einfach so sehr, sehr viele Jobs teilweise sind mit niedrigem Skill in der Art, wenn du da mal eine Baustelle gesehen hast, ne? Bei jeder Baustelle stehen 10 Leute an jeder Ecke rum mit dem Helm und sagen wir, hier nicht weiter. Ne? Und das ist deren Job dann. Ne? Ja. Und sag ich, glaube, wenn sie so Leute sehr, sehr niedrig beschäftigen, da ältere Leute, Jugendliche, die das nochmal Geld auffrischen wollen, dann verstehe ich, dass es wenig Arbeitslosigkeit gibt, aber teilweise sehr kleinteilig.
Das stimmt.
Das ist auch so ein Punkt, diese sozialen Gepflogenheiten oder Gepflogenheiten, die ich nochmal ansprechen wollte. Da spielt das auch mit rein, dass man halt kein Trinkgeld zahlt. Aber auch sowas, ich wusste zum Beispiel nicht, weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, mir war es dann irgendwie ein bisschen zu unangenehm. Aber ich habe dann irgendwann auch mir so eine Seite rausgesucht, wo halt alles aufgelistet war. Und da stand unter anderem, dass du nicht im Gehen essen darfst. Und dass du dir halt stellenweise, wenn du dir halt irgendwas, irgendwie was Kleines holst oder so, dass du halt immer so am Rand dich hinstellen sollst, aufessen und dann weiter. Weil es halt einfach irgendwie, es wirkt unhygienisch, ist auch ein bisschen unhöflich, dass während andere laufen und du auch läufst, du schön die Pommes da reinpfeifst. Und das sind halt alles so, es sind alles so Sachen, wo man halt echt nochmal ein bisschen drauf achten muss, auch wenn du zum Beispiel so eine Sauna betreten möchtest. Hast du, glaube ich, ein bisschen Erfahrung. Mhm. Da hast du, glaube ich, auch das ein oder andere Foto.
Welche Geschichte erzählt denn jetzt?
Dass du zum Beispiel keine Sauna betreten darfst, wenn du halt Tattoos hast oder so.
Ja, das war hier bei den öffentlichen Bädern.
Ach ja, okay.
Das ist von wegen Yakuza noch.
Es gibt halt unterschiedliche. Es gibt halt, da musst du halt suchen, welches Bad du haben möchtest. Also es gibt halt einige, da sind Tattoos erlaubt. Und halt das Größte dort, wo bei der Gundam-Statue, ich weiß gerade nicht.
Odaiba.
Da ist es halt nicht erlaubt. Da steht halt jedes kleinste Tattoo, wenn das gesehen wird, dann bitten sie einen, dann zu gehen.
Krass. Ja, I don't know. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das immer fand. Ich fand es immer mega.
Bist du tätowiert?
Hast du ein Problem? Ich meine grundsätzlich, dass du da halt so eine Etikette einfach hast, die einfach mega ungewohnt ist. Und dass du da stellenweise dich nochmal zusammenreißen musst oder einfach das Gefühl hast, okay, fuck, ich darf jetzt, weil das war das der Gedanke, der sich immer wieder bei mir abgespielt hat. Okay, du darfst bloß keinen Fehler machen, mach keinen Scheiß, die sind alle mega höflich, bitte sei kein Arschloch jetzt und versau's nicht. Deswegen,
komisch, mit dem Gedanken bin ich jetzt nicht rumgelaufen, echt? Aber es liegt jetzt nicht daran, dass ich einfach zu herzlos bin und mir egal ist, was da mit denen abgeht.
I don't fucking care.
Naja, aber im Grunde, also ich schäme mich jetzt nicht dafür, dass ich mir mal ein Eis beim Donkey geholt habe und dann ein Eis geleckt habe, wenn ich über die Straße gegangen bin. Das ist jetzt nicht so groß das Problem für mich. Solange die Leute da vernünftig behandelst und ich hatte auch so das Gefühl zumindest, mit Ausnahme jetzt so diese kleinen Momente, wo du merkst, okay, da setze ich gerne in der Bahn neben dich, wenn sowas mal passiert. Aber eigentlich alle relativ entspannt. Die sind eben mega beschäftigt mit ihrem eigenen Zyklus. Sobald du da einmal unterwegs bist und da mal ein bisschen so Rush Hour oder sowas ist mit den Bahnen. Du bist eh sehr viel mit der Bahn da auch in Tokio unterwegs, stundenlang, tagelang eigentlich gefühlt, je nachdem, wo du hin willst.
Deswegen schlafen sie auch in den Bahnen.
Teilweise zum Beispiel auch. Ich fand das eigentlich alles recht entspannt. Ich bin auch an einem Tag, habe ich auf die Bahn verzichtet. Ich bin dann, glaube ich, 40 Kilometer durch Tokio gelatscht, zum Kreuz und quer.
Es ist so unfassbar riesig. Ja. Diese Stadt ist einfach nur
Wir sind absurd. Auch fast jeden Tag 16, 17 Kilometer zu Fuß gegangen. Ja. Das ist einfach unglaublich. Also wir hatten Neujahr in Shibuya gefeiert, beim Shibuya Scramble. Das war die Hölle, das kann ich keinem empfehlen. Also ich dachte so, oh shit, wenn hier irgendwas passiert, ne, sind ja, da ist die Hälfte tot, weil die alle totgekrampelt sind. Ja. Also das würde ich nie wieder machen. Ich dachte so, das mache ich einmal, nie wieder. Die ganzen Bahnen sind zum Teil nicht mehr gefahren, weil halt so viele Leute da waren. Deswegen dachten wir jetzt, okay, die nächste Bahnstation nehmen wir nicht. Wir nehmen die übernächste Bahnstation. Ja. Und das haben sich auch viele Leute gedacht. Okay, nehmen wir nicht die übernächste Station, wir nehmen die überübernächste Bahnstation. Und ey, wir sind dann fast zu Fuß von Shibuya nach Asakusa zurückgegangen.
Das ist ein heftiges.
Das geht, das sind 7-8 Kilometer oder so ungefähr.
Ey, wir sind 4 Uhr morgens dann angekommen.
So, so für den unwahrscheinlichen Fall, dass Leute halt wirklich hier über SEO zu uns gekommen sind und sich jetzt kurz vor der Japan-Reise nochmal informieren wollen, habt ihr denn irgendwelche Tipps, die ihr Leuten irgendwie weitergeben würdet, wenn sie euch fragen würden, okay, was kann man denn in Japan so alles machen, was muss man unbedingt gesehen haben, damit mir nicht das gleiche Schicksal erleidet wie in Markus?
Also man muss nach Kyoto.
Einmal, ne?
Man muss einmal nach Kyoto. Das ist einfach so eine Stadt, die mich so fasziniert hat, da spürst du irgendwie noch die Kultur und die Tradition.
Ja.
Das ist irgendwie noch erhalten, so zumindest stelle ich es mir vor, dass es genau so vor ein paar hundert Jahren da aussah, in einigen Vierteln, jetzt nicht die ganze Stadt, ist auch eine Millionenstadt, also da stehen auch Hochhäuser, aber generell sehr niedrig gebaut und die Tempel dort, die sind einfach super faszinierend. Die strahlen so eine Ruhe aus, diese Stadt strahlt so eine Ruhe aus und die Leute sind auch so gelassen und da habe ich mich richtig, richtig wohl gefühlt und du kannst da jeden Tag so viel Sachen sehen. Die ganze Stadt ist vollgepackt mit UNESCO, Weltkulturerbe. Zu Recht.
Aber
die Stadt wurde zu Recht im Zweiten Weltkrieg verschont. Ist wirklich so. Die Stadt sollte bombardiert werden, aber es wurde gesagt, da sind zu viele kulturelle Güter erhalten, das machen wir nicht.
Allgemein hätte ich noch mal ein bisschen ländlichere Gegenden tatsächlich reingeworfen. Tokio ist natürlich alles schön und gut. Und wenn man in Tokio dann irgendwie da ist, dann muss man sich darauf einstellen, wenn man ein bisschen weiter weg willst. Es hat bei uns zum Beispiel wegen der ganzen Taifun und anderen Sachen nicht geklappt, dass wir nach Hiroshima, da wollten wir einmal hin. Ja. Und es wäre noch mal irgendwie so ein halber Tagestrip hin und dann da übernachten und dann wieder zurück gewesen. Und das haben wir leider nicht geschafft, eben von der Zeit her aus, damit du da auch noch mal wirklich
das
was von wegen mitbekommst.
Sehr schade.
Wir sind aber immerhin zumindest zum Mount Fuji dann gefahren. Es waren 3,5 Stunden hin, 3,5 Stunden zurück mit der Bahn, die nicht liegen bleibt in Japan. Deutsche Bahn.
Ich hab gestern, das ist ein krasser Fact. Shinkansen. Verspätung aller Shinkansen der letzten 20 Jahre. Ratet mal, wie hoch der ist im Deutschen.
Shinkansen übrigens das Äquivalent zum ICE.
Ja, nur schneller, sauberer und geiler einfach.
Voraus?
18 Sekunden. Alter, ist... Und das habe ich gestern, als ich im Zug saß, 7 Stunden Verspätung hatte, habe ich
dieses, wahrscheinlich eine Träne dabei
gelesen und dachte, was mache ich eigentlich hier noch? 17 Sekunden.
Ja,
es ist der letzten auch 20 Jahre Shinkansen.
Die Infrastruktur ist aber auch sehr, sehr ausgebaut, gerade die Fern- und die Nahtzüge, was es angeht. Aber um auf die ländlicheren Gegenden mal zurückzukommen, wenn man die Gelegenheit hat oder wenn es mal eine Stadt wie Kyoto ist, ich möchte auch gerne nochmal nach Osaka und einfach da die Sachen mal mitnehmen, weil es doch schon was anderes ist, als wenn du nur im reinen Tourizentrum in Tokio bist, wo natürlich auch alles darauf geeicht ist. Bei Mount Fuji sowieso die Aussicht und alles, was du da genießen kannst, einfach Hammer. Wir waren an einem Sonntag da und da konntest du auch wirklich bis ganz da hinten da, der See, der da drunter gewesen ist, hat sich gespiegelt und alles drum und dran. Und das war schon ein bisschen ländlicher von der Gegend eben her, hast schon gemerkt, du bist schon, wenn du mal ein paar Straßen weitergegangen bist, nicht hier am Touri-Etablissement, wo du was essen kannst. Und da ist es gleich wieder so was ganz anderes. Ne? Mhm. Auch die Ecke dann in Yokosuka für Shenmue. Mhm. Ne? Da gibt's die eine Straße, die dann die Hauptstraße ist, wo dann nochmal die Touri-Läden gewesen sind. Ich bin aber einmal abgebogen, einmal hoch und dann denkst du bist eigentlich hier auf dem Land gelandet, ne? Wie die Häuser da sind und wie teilweise komplett die Stimmung sich da ändert. Und das ist auch, glaube ich, was, dass man das bewusst raussuchen müsste und nicht nur eben diese Schnelle, dieses Laute, was man da sehr viel mitbekommen kann.
Das Gleiche kann man eigentlich von dem Inari-Schrein in Kyoto sagen. Wart ihr da schon mal?
Ja.
Das ist quasi der Star Fox-Schrein. Und oder der Fuchsberg ist das.
Das ist der Persona 4-Schrein. Kannst du auch den
Fuchs. Das ist Ding das ist, nicht? Das
Ach,
Ding
du weißt Bescheid.
Es ist vermutlich die gleiche Gottheit.
Es sind überall Inari. Diese Füchse.
Genau, ja, das kann auf jeden Fall sein. Gott. Feststeht, dass sich, das ist so ein Berg und dieser komplette Pfad ist gepflastert oder nicht gepflastert. Der ist vielmehr, da wurden so kleine oder halbwegs große Shinto-Schreine oder
Tori-Gates.
Tori-Gates, vielen Dank.
Wo man durchfliegen muss.
Dass sie halt nacheinander halt Stück für Stück immer so hingestellt wurden, dass das quasi der Pfad ist Richtung Spitze. Und da hat sich Star Fox übrigens inspirieren lassen von, du hast ja im ersten Level zum Beispiel auch so Schreine und so. Und das war dann Miyamoto, der große, abgefahrene Dude, meinte, okay, ey, das finde ich ganz geil. Und das nehme ich auch nur zum Anlass, dass
keine
ich
keine originelle Idee, ne?
Dass ich,
geht
dass
in die
ich,
Höhle, macht
meinen mein Hauptprotagonisten zum Fuchs mache.
Geht zum
so,
Schrein.
So ist im Grunde Star Fox entstanden.
Schau, aber ich vergessen.
Welche Gottheit ist Slippy? Das würde ich gerne wissen.
Tja. Froschberg.
Ja, wahrscheinlich.
Da kann ich aber auch nur empfehlen, der Inari-Schrein, wunderschön, auch absolut. Wenn es halt sehr Turi-belagert ist stellenweise. Aber wir sind da bis zum Ende geblieben. Ich glaube, das war bis 23 Uhr, halb zwölf. Das sahst du nochmal, wenn du oben bist, so einen wunderschönen Blick auf Kyoto, die halt jetzt keine absolute Mega-Großstadt ist, sondern halt du siehst halt immer noch so schöne Landmarks im Hintergrund, während halt vorne die Lichter vor sich herleuchten. Das ist wunderschön, eine sehr, sehr schöne Atmosphäre einfach gewesen. Kann man auf jeden Fall auch empfehlen. Wirt, hast du noch irgendwie einen Spot, wo du dir gedacht hast, okay?
Ich hab so viel Kultur und ländliche
Region. Du hast hier nur den urbanen.
Kommt der Panty-Automat.
Utaku-Shin. Nein, jetzt komm hier. Ey, das fucking Badehaus, von dem du eben erzählt hast, das kann ich weiterempfehlen in Odaiba. Das ist einfach mega cool. Es ist riesig. Du kommst da rein, kriegst einen Yukata in die Hand gedrückt und dann läufst du dann so innen herum, als wär's so eine feudale japanische Stadt, kannst dann Sachen essen, kaufen und trinken, spielen, entspannen, Massagen haben, kannst da das Bad nehmen und wenn du keine Lust auf das Bad hast, gehst du raus, Fußbad und so weiter, lässt dir einfach nur gut gehen. Also ich war da zweimal, ich war das erste Mal da kurz nach Neujahr, da waren viel zu viele Leute, ich dachte so, oh, ist aber irgendwie schon cool hier, weil man überall entspannen kann, man konnte sich einfach da, wo die Leute essen, hinlegen und schlafen.
Mhm. Das ist ins einfach, Wasser.
Ja, es ist einfach mega cool gewesen. Ich dachte so, ey, bevor wir hier uns nach Deutschland zurückziehen, lass da noch mal hin. Sind hingegangen, haben uns einfach alles gegeben, was es dort gab. Und ich muss sagen, wer Entspannung sucht und halt auch ein bisschen so die japanische Touri-Kultur mitbekommen möchte, der geht dahin. Mhm. Weil da sind einfach ganze Großfamilien, die dann einfach dort eine gute Zeit verbringen wollen.
Genießt die schöne gute Zeit. Genießt übrigens auch das japanische Bier. Ist tatsächlich ziemlich gut, weil die brauen größtenteils auch nach deutschem Reinheitsgebot, weil sie es so cool finden. Ne? Das heißt auch mit den meisten Biersorten ist man da eigentlich ganz gut, kann man da ganz gut fahren.
Geil. Ja, das ist auch so ein Punkt. Wir müssten eigentlich noch über Essen sprechen. Wir haben es hier und da mal ganz kurz.
Was für ein Stichwort, Elias?
Alter.
Ey, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da drin ist. Das waren wo haben wir denn mal? Wir zeigen mal kurz. Also da haben wir Gelb. Ist
hier. Ja, da haben wir hinter der großen Kamera.
Ach,
ja,
guck mal.
Ja, so geht's auch.
USA.
Fried Potato.
Fried Potato und hier sehe ich Wasabi irgendwas.
Nee, das ist doch Melon.
Ist das Melon? Ach nee, das war das Wasabi.
Das sieht noch ein Rettich aus.
Das ist der Rettich. So.
Das finde ich spannend. Ich finde, das sollte jetzt wer essen.
Okay, und wir haben die Krabbenchips.
Ja. Okay,
wollen wir die gleich verköstigen?
Wie diese Köstlichkeiten genau schmecken und was es damit genau auf sich hat, das sehen wir gleich nach einer klitzekleinen Werbung. Bleibt dran, wir sind gleich wieder zurück. Oh, da wird schon geschluckt.
Mach mal den Geruchstest hier.
Oh, das riecht gut, ne?
Boah.
Sag doch nicht alles auf. Mit beiden Händen und einer Verbeugung bitte übergeben. Ja.
Herzlich genau, willkommen zurück wie die, hier bei...
Ja, wie ja Geldschein grad. Übergeben werden.
Hier bei Almost, ja, genau. Almost Daily zum Thema Japan.
Almost Schniffli. Mm.
Das ist eigentlich ganz lecker, aber da ist Zucker drin, ne? Ich bin gerade auf Zuckerentzug.
Dann ist das vielleicht was für dich.
Dann esse ich für dich mit.
Dann komm. Wollen wir den hier öffnen?
Chips? Doch, hier.
Nein, Chips sind doch auch, ist doch
Zucker. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Komm, ich will die hier mal ausprobieren.
Alter. Okay, also Wasabi Nori, Wasabi Seaweed. Ja. Mhm. Hm. Brechen wir uns da was ab von?
Das riecht lecker.
Das kann, ja, komm. Ich breche mir mal ein Stück ab.
Oh, nee, das muss reißen.
Ah.
Oh.
Ich dachte, ja, warte mal, ich halt mal fest.
Ich dachte, das ist super trocken, aber es sieht...
Da.
Ja, ich wär's schnabuliert schon,
muss ich sagen.
Okay.
Bisschen fest von der Konsistenz.
Ist halt null gewürzt oder so.
Schmeckt ein bisschen wie die Wasabi-Nüsse.
Ja, du schmeckst, genau, Wasabi-Nüsse, aber eher nochmal dieses Fischige. Das ist ja eben da.
Sehr, sehr mild.
Es ist recht mild, ja.
Das auch. Was ist das hier?
Das ist ein Fried Potato. Das könnte ich mir als Brühe sehr gut vorstellen.
Gab es denn
noch was drin?
Nein. Gab es denn Sachen, womit ihr euch dann zusätzlich versorgt habt, wo ihr gesagt habt, ich habe hier meinen Lieblingssnack gefunden?
Ja, bei 7-Eleven. Immer.
Bei 7-Eleven? Ach so, ja, ja.
Die Reisbällchen.
Ja,
aber es war. Das Reisbällchen?
Die, ja, die Reisbällchen von Euro.
Onigiri.
Oh. Onigiri.
Das ist einfach super. Absolut. Auch im 7-Eleven oder in jedem anderen Convenience Store, diese Klöße. Wie die heißen, weiß ich nicht, aber das sind
Reisklößchen. Du meinst Mochi oder Mochi?
Nee, gefüllte, deftige Klöße.
Okay. Ah, ich weiß,
so ein bisschen wie Hefeklöße.
Ja, ja, ja.
Die sind in so einer Vitrine dampfend.
Meist mit Fleisch oder so gefüllt.
Meist mit Fleisch gefüllt. Die sind der Hammer. Ungelogen, jeden Tag gegessen. Einfach so als Snack. Und die kosten auch nur 150 Yen oder sowas.
Ja.
Und sehr zu empfehlen sind Pizza-Chips von Calbee. Da ist so echt.
Glaubt ihr, ich mal probiert sogar, ja?
Die Packung allein, die schon so ansprechend. Da ist so ein riesiges Pizzastück und da tropft Käse auf die Chips drauf. Und du öffnest die Chips und da siehst du tatsächlich so überall kleine Käsesprenkler. Und der Geschmack.
Alter!
Da lag wirklich eine Pizza drauf, habe ich das Gefühl. Diese zwei Sachen sind absolut. Und American Doggo. Eigentlich nur Corn Dogs.
Ich habe mich halt komplett zugedeckt mit diesen Sandwiches.
Die halt. Die Egg-Sandwiches, oder?
Ja, genau. Die Egg-Sandwich. Das ist halt wirklich einfach nur ganz billiges Weißbrot.
Ja.
Und dazu noch Rührei.
Aber mit Liebe angeschnitten, den Rand halt schön abgetrennt.
Ach komm, das ist einfach nur durch die Maschine oder so. Aber ja, du
hast vollkommen. Nein, das haben Leute per Hand gemacht.
I don't know. Yes. Ich bin mir da nicht so sicher, aber. Es ist einfach geil, es ist schön verpackt. Du weißt ganz, es ist nicht so teuer. Du kannst es dir einfach reinziehen.
Ja.
Und es schmeckt okay, bis gut.
Ja, mindestens
okay. Ich war einen Monat in Japan, hab das einen Monat lang durchgezogen und ich konnte sie am Ende fucking nicht mehr sehen.
Och, ja gut, ich, ja.
Aber ohne Scheiß muss man zumindest mal gemacht haben.
Hast du die Erdbeer-Sandwiches mal probiert?
Nee.
Da gibt's Erdbeer-Sandwiches mit Sahne und Erdbeeren.
Ich glaube, die habe ich
gegessen. Das ist der Renner und die sind gut. Richtig, richtig lecker.
Ja, was man, also abgesehen, wenn du jetzt so Sachen dir da kaufen, ganz abgesehen von richtigen Läden, wo du natürlich reingehen kannst. Mhm. Wir waren sehr häufig im Coco zum Beispiel, da hätte ich jeden Tag essen können, das Curry ist fantastisch, das findest du honest war auch nicht. So von den Supermarktseite aus, du hast ja so die drei großen Ketten. Du hast das 7-Eleven, was sehr fast an jeder Ecke ist, ne, wo du gleichzeitig übrigens auch Geld hier abheben kannst, weil viel in Japan ist auch, wo du auch mit Bargeld dann eben noch bezahlen musst. Da bist du auf der sicheren Seite, weil nicht vielleicht alle deine Kreditkarte akzeptieren. Aber du findest in jedem 7-Eleven zum Beispiel einen Geldautomat, wo du mit der Kreditkarte Geld abheben kannst. Was wichtig wäre, damit man da entsprechend sich nochmal versorgen kann, vernünftig.
Yes.
Und jeder von denen hat natürlich auch sein Sortiment, ne? Dann irgendwie für ein paar hundert Yen. Auch hier das Essen vorne an der Theke, wie zum Beispiel was fällt, wie die Corn Dogs und die anderen Sachen, die man mitnehmen kann. Hm. Brot ist ein bisschen schwierig, finde ich.
Oh, ja. Normales Brot, das ist immer süß.
Genau.
Das ist auch Weißbrot.
Genau. Es gibt nicht so eine Art Brot, die wir hier haben.
Im 7-Eleven konntest du dir zum Beispiel, also Brot holen, das war gefühlt wie so ein großer amerikanischer mega weißer Toastleib, aber wohl einfach anstatt in 20 Scheiben in 4 geschnitten war, wo du ganz, ganz dicke Brotscheiben hattest. Und wenn du dich selber versorgen willst mit ein bisschen so Putenbrust oder was auch immer, das ist schwierig, ne? Mhm. Sonst musst du immer aus so Fertigsachen dann.
Habt ihr diese großen Sandwiches gegessen? Also dieses Weißbrot, wo dann Eiscreme drauf war und ganz viel Sahne und so. Nee. Und,
nur Crabs.
Oh, das ist so geil gewesen. Das ist halt so ein ganz großer Toastklumpen, wo sie dann einfach ganz viele Süßsachen raufgepackt haben, wie unter anderem Eiscreme. Mhm. Und das haben sie dann irgendwie für umgerechnet 6-7 Euro verkauft. Also du isst eins davon und eigentlich bist du für 3 Tage theoretisch
satt. Du kannst dich so geil durchfressen in Japan. Und es ist auch nicht teuer.
Ja, das geht. Es ist
nicht teuer.
Hey, du kriegst da irgendwie Ramen mit Gyoza und was zu trinken, umgerechnet für 6-7 Euro.
Ja.
Das ist nämlich auch ein Punkt. Wir haben über das Offensichtlichste noch gar nicht gesprochen. Was haltet ihr für den Ramen dort? Habt ihr Ramen gegessen in Japan?
Natürlich.
Ich habe einmal gegessen, ja. Aber ich bin nicht der größte Ramen-Fan. Einfach um das mal.
Ich liebe Ramen. Ich liebe Ramen so sehr. Hab diverse Ramen auch ausprobiert. Und ich muss auch einfach sagen, es ist halt leider so.
Ja.
Ist halt geiler.
Ja.
Ist halt einfach geiler dort und ist billiger.
Ist billiger, ist geiler, weil es billiger ist.
Also richtig mit der großen Schüssel, Naruto-Style auslöffeln, ne?
Ja, natürlich. Ja. Richtig schön wegkippen.
Du hast halt wirklich einfach da Traditionsläden, die super klein sind, aber die Brühe halt mit super viel Liebe zubereiten, die stellenweise tagelang irgendwie zubereiten, bis dann letzten Endes die Zubereitung kommt hier in die Schüssel rein und rein damit.
Die vor allem auch nur eine Sorte verkaufen,
meist. Ja,
sehr, sehr
das
häufig.
Ist auch ein Punkt.
Also die guten Ramenläden haben kein riesiges Sortiment an verschiedenen Brühen. Die haben eine Brühe und die haben die perfektioniert und es hinterlässt auch nicht so einen guten Eindruck, habe ich gelesen, bei den Japanern, wenn die Speisekarte sehr vielfältig ist.
Mhm. Genau, weil
da gehen sie nicht gerne hin.
Weil es einfach den Anschein hat, dass er von allem irgendwas macht, nichts Halbes, nichts Ganzes.
Ja.
Du machst eine Sache und die machst du geil und So machst du deine Kunden glücklich.
Ja, für den Kleinhunger zwischendurch. Es gibt auch eine mega Auswahl eben an den Instant-Sachen da. Und die sind auch nicht, also du findest natürlich auch hier dann die ganzen kleinen Asia-Süppchen und whatever. Aber da hast du einfach wirklich Batterie voll, Regale voll mit dem Geschmack und dem speziellen Ding. Da kann man es tatsächlich auch mal durchprobieren, weil die sind auch nicht schlecht.
Ja. Ja. Und nicht du zu vergleichen mit dem richtigen. Theoretisch direkt im Laden verspeisen.
Es gibt Wasserkocher, ja.
Es gibt Wasserkocher und Mikrowellen in den so gut wie allen
Convenience. Genau, wenn du in der Kasse dann fertig bist. Ne? Ja. Alligator, alligator. Und dann packen die alles in Tüten rein und dann machst du deinen Corndog da rein.
Oder großes Problem, Tüten. Da wird alles dreifach und vierfach verpackt.
Dreifach, vierfach Tüten, weil du auch deinen Müll damit tragen musst natürlich.
Ja, kannst du mir jetzt, ich war eine Woche da und hatte einfach drei Plastiktüten mit ganz vielen Tüten drin gehabt. Und ich dachte so, holy shit, das ist mein Tütengeil von 2 Jahren.
Die verstehen auch nicht, wenn du das nicht möchtest. Du sagst,
ja, Backpack. Das ist mega konfus dafür.
Backpack. Wir verkaufen keine Rucksäcke.
Ich habe im Pokémon Center
einen
Sticker bekommen. Zum Neujahr, weil die meinten so, ja, hier Sticker, Neujahr, Glück bringen. Ne? Hab einen Sticker bekommen. Mhm. Der Sticker wurde natürlich nochmal in eine kleine Plastikpapiertüte gepackt. Und die Papiertüte wurde nochmal in eine Plastiktüte gepackt.
Und schön...
Genau, Klebeband. So,
ja, und Klebeband
drüber. Und dann so rübergegeben, gerade.
Ja, die haben da ein krasses Plastikproblem und die kennen da auch kein Pardon. Also auch wenn wir, jetzt kommt die Überleitung zu den Games, wenn du da in die Games Game Stores gehst, dass du halt stellenweise die alte Konsolen kaufen kannst und so und wirklich alles, jede einzelne Konsole, jedes Gamepad, jedes gebrauchte Spiel wurde nochmal in Plastik eingepackt, um das dann nochmal dem Kunden zu verkaufen, plus dann nochmal die Plastiktüte, in der das Plastikding reinkommt.
Genau, es ist dann nochmal wirklich nicht nur hier eingespeist, sondern wirklich händisch dann eingeschlagen, sehr stark mit Klebeband. Ich hatte teilweise Probleme, weil die Sachen, die ich mir gekauft habe, ich habe sie extra nochmal aus der Verpackung rausgenommen, weil du die eher flach machen willst, weil ich wollte nicht, dass im Koffer alles eingedrückt wird. Und solche Sachen, die falte ich lieber zusammen und pack das dann separat rein, damit da nichts passiert. Und das erstmal alles abzubekommen, was das ohne die Sachen, na gut, ohne Beschädigung, das geht schon hin, aber es war schon ein Aufwand und du hast einfach so einen Berg an Plastik dann darüber.
Yeah.
Na, und das ist irgendwie, klar, ist sauber da in Japan, aber ich glaube nicht, dass die weniger Müllproduktion haben.
Nee. Die haben tatsächlich ein Riesenproblem mit
sogar eine Zeit lang sogar den Müll aus Korea mit verbrannt. Und irgendwann meinten die so, hey Korea, macht mal jetzt selber. Und deswegen ist in Korea seit diesem Jahr so, dass man Plastiktüten kaufen muss. Also die machen es mittlerweile wie hier in Europa.
Stimmt. Ist das in Japan nicht langsam auch so?
Man diskutiert tatsächlich gerade drüber. Mhm. Ja.
Besser wär's.
Ja. Das ist einfach krass.
Das ist wirklich extrem.
Ich habe mal 5 Papiertüten dann.
Sammelkarten gekauft. Pokémon-Karten.
Dann kannst du auch direkt
sagen. Ja, Sammelkarten.
Der Zug ist abgefahren.
So winzige Tütchen, wo nur eine Karte, da passen noch mehr rein, aber so für im Format von einer Karte und dann gibt die nochmal eine Tüte, ey. Ich habe einen Ordner dabei, okay? Er braucht mir keine kleinen Tüten.
Du hast deinen Ordner dabei. So viele Nerds, ey.
Aber wir bleiben
mal
Videospiel.
Genau, lass mal ein bisschen über Gaming-Einkäufe sprechen. Was ich früher sehr viel gemacht habe, war auch hier sowieso in Hamburg, in Deutschland überall mal in den Games-Läden unterwegs zu sein, ob in den Kaufhäusern und so weiter und mich da umzuschauen, wie die Kultur ist. Mache ich heutzutage nicht mehr so häufig in Zeiten des Internets, aber es war mal spannend zu sehen, wie die das da aufgebaut haben, inklusive natürlich der ganz berühmten Läden, wo immer dann, ich habe das Video bei YouTube gesehen, beim Super Potato, da kriegst du voll die Tipps und so weiter. Mhm. Habt ihr euch mit Retro-Games eingedeckt, aktuellen Sachen? Mhm. War das was für euch oder war es mehr, weil ich glaube, man kriegt auch fast schon genug, wenn man da einfach hingeht und sich das anguckt, weil für mich war es wie so ein Gaming-Museum, eher fast jeder Laden.
Ich habe mir nicht viel gekauft, ich wollte mir nur ganz bestimmte Sachen holen und Geheimtipp, geht nicht zu Super Potato und kauft euch da irgendwas, weil da gehen alle hin.
Sag es denen nicht, sonst gehen die jetzt alle dahin.
Genau. Doch, nein. Es muss doch. Ja, wir haben hier Servicecharakter und das wird nochmal hier kommuniziert.
Oh, ich such mir neue.
Die Leute da draußen, das sind nämlich gute Leute, ja? So, pass auf, geht nicht zu Super Potato. Da kann man sich die ganzen Sachen angucken, vor allem der Super Potato.
Optisch bester Laden.
Ja, das stimmt. Vor allem in Akihabara, da hast du nochmal so eine, ein Geschoss, wo halt komplett nur Arcade-Automaten stehen.
Und wo die alle rauchen.
Und Snacks. Und da kannst du Snacks dir holen, genau.
Und die rauchen wie verrückt dort.
Ja, das ist richtig, richtig krass.
Ja, ekelhaft. Genau, von der Aufteilung her, die haben da wirklich gerade an Retro-Sachen, Super Potato hat sich, glaube ich, auch speziell den Namen gemacht, weil eben durch die ganzen YouTube-Videos, wo dann die Amerikaner oder die auch alle Weltreisen hingegangen sind und dann sagen, das ist der Geheimtipp. Die haben einfach eine mega geile Auswahl. Mhm. Die wissen aber auch, was die Preise oder was die Spiele wert sind, ne? Für die Leute, die da was mitnehmen. Du kannst dich auch zu einem gewissen Teil trotzdem beim Super Potato eindecken. Ich habe auch auch schon da Spiele günstiger gefunden als anderswo bei den Läden. Aber du musst nochmal speziell schauen, weil teilweise das gleiche Spiel wegen Qualitätsunterschieden sehr starke Preisunterschiede haben kann. Und selbst bei denen ein schlecht erhaltenes Spiel ist meistens so Verpackung nur leicht angeknackst ist. Ich habe mir zum Beispiel alle Super Mario-Spiele fürs NES da geholt. Na, und dann sagst du eben, okay, die eine Version von Super Mario 1 kostet 3.000 Yen, die andere kostet 1.500 und ich sehe optisch keinen Unterschied wirklich, nur dass der eine Ecke so abgedödelt ist. Da muss man echt teilweise schauen und vielleicht auch mal zurücklegen und bei anderen Läden gucken, wenn man jetzt nicht sofort gleich was loswerden möchte. Und du findest generalstabsmäßig, egal in welchem Laden ich war, da sind auch Ausländer da gewesen. Das heißt, da gehen entweder die Leute hin, die das für den Geheimtipp halten, oder die dann sagen, ich gehe lieber ins Book-Off oder ins Hard-Off.
Here we go. Book-Off ist nämlich der geile Scheiß.
Genau, das hast du mir nämlich als Tipp gegeben, das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das sind Gebrauchtläden, die häufig in Tokio an vielen großen Bahnhöfen zu finden sind.
Yeah.
Book-Off ist dann mehr für Medien, also Bücher, DVDs, Spiele und so weiter. Hard-Off ist, glaube ich, gehört nicht den gleichen Leuten, aber es sieht sehr ähnlich aus und ist für Hardware eher. Das ist, da habe ich zum Beispiel euch den Screenshot gezeigt. Da war ein ganzes Regal mit Gitarren, die runtergesetzt waren und dazwischen einfach mal alle Pokémon-Spiele für 35.000 Yen.
Mhm.
Na, also umgerechnet
35.000.
Knapp unter 300 Euro oder wie viel?
Ja, ungefähr.
Ungefähr. So. Etwas so umgerechnet. Es lohnt sich auf jeden Fall nochmal rumzuschauen und ich bin eben 6-7 Mal wirklich groß die Tour gegangen. Mhm. Bin in jeden Gamesladen reingegangen. In Akihabara, wo der Super Potato der Hauptladen ist, findest du auch viele in kleinen Nischen darunter, aber die wissen eben um die Preise Bescheid und du kriegst die ein bisschen günstiger als im Internet, weil all von denen verkaufen auch im Internet.
Mhm.
Na, dann kannst du eben den Vorteil haben, dass du es da direkt mitnehmen kannst. Es hilft aber eben, wenn du wirklich mal in so einem Book-Off oder in einem Hard-Off bist und da findest du Sachen für die Sammlung primär, muss man denken, ist natürlich alles auch nicht region-free. Man muss wissen, was man sich da holt, nur für die Sammlung. Oh, ich wollte schon immer ein großes Neo Geo-Spiel haben und dann gebe ich mal meine umgerechnet 15 Euro für Samurai Showdown aus. Da habe ich aber auch erstmal gucken müssen.
Da habe ich mir auch die original verpackte Version von Mother 3 geholt für den GBA für 20 Euro.
Siehst du, ich habe auch eine gefunden in einem Book-Off in Shinjuku im Book-Off war ich. Die sind teilweise auch in großen Stockwerken drin. Die hat mich aber 35 Euro, glaube ich.
Okay.
Du hattest die gute schon weg.
Das ist tatsächlich ganz, ganz geil gewesen, weil das so mein einziges Spiel war, was ich unbedingt haben wollte. Dann habe ich mir noch Star Fox geholt. Das hat mich aber auch 30 Euro oder so gekostet. Aber da kann man bei Book Office kann man echt richtig geile Schnäppchen immer schießen.
Wir haben auch viel, was nicht eben noch mehr verpackt ist. Also wenn ihr nicht auf Verpackung besteht, da könnt ihr es auch beim Super Potato euch gut eindringen. Aber es gibt sau viele Super Nintendo Famicom Module, Mega Drive Module, wo ihr einfach mal für eine Handvoll Yen einfach Zeug einsacken könnt. Mit Verpackung wird's dann nicht immer teuer. Ihr findet nicht mehr diese geilen Schnäppchen wie noch vor 10 oder 20 Jahren wahrscheinlich, weil jetzt mittlerweile es auch eine Industrie ist und die eben wissen, was sie den Gaijins da allem verkaufen können. Aber mit so ein bisschen gucken und schauen. Ich bin immer wieder in viele Läden gegangen, einfach geschaut, ob sie da noch hat. Haben die noch Gameboy-Spiele hier oder irgendwas? Also fürs Retro-Herz. Und ich habe auch geguckt, wie viel der Freibetrag noch war. Weil man muss ja auch wissen, wie viel man mit zurücknimmt. Du kannst nicht ohne Ende kaufen. Der war bei 400 Euro plus ungefähr. 420 Euro, würde ich jetzt sagen. Oder?
Ist das gar nicht.
Da muss man
sich noch zu zweit gereist, da war das nicht.
Genau, man muss sich mal informieren, weil du musst natürlich dann auch entsprechend, wenn der Zoll dich da rausholt, die Leute, die sagen, hey, wie hast du was zum Anmelden und so weiter. Es gibt einen gewissen Freibetrag, wie viel man dann quasi aus dem Urlaub dann an gekauften Sachen mitbringt. Und wenn du dir gerade die Rolex für 5.000 Dollar da irgendwie gekauft hast, bist du ein bisschen gearscht, ne, weil da auch noch entsprechend Gebühren da drauf kommen.
Musst du tragen und sagen, das ist deine private, die hast du schon vorher gehabt.
Genau.
Scheiße, der hat ja auch schon alles ausprobiert, ne?
Das dritte iPhone habe ich auch so mitgenommen. Schon, ne?
Das ist meine Uhr.
Viele Leute eingekauft. iPhone lohnt sich da aber nicht. Aber checken, wie viel der Freibetrag ist, der ändert sich natürlich auch immer nach und nach. Nicht, dass ihr dann ein schlimmes Erwachen irgendwie am Zoll da habt. Mich haben sie nicht rausgewunken. Und ich hatte schon meine Kassenbons da alle bereitgelegt, falls da irgendwas kommt. Und vom Kollegen noch eine Flasche Sake dann noch mit reingetan, weil die dann zu viel über sich im... Da gibt es auch Limitationen, wie viel du mitnehmen kannst. Die haben nur alle rausgewunken, die dann asiatisch ausgesehen haben.
Hey, mich haben sie nicht rausgewunken, okay? Hey, bei mir war alles cool. Ja, vielleicht, weil ich einen Gaijin dabei
hatte. Zwei, drei Leute, die dann vor mir gewesen sind, die eben im gleichen Flug zurück waren, dann so, okay, nur wieder ein Asiate rausgekommen, noch einer.
Holy.
Also, ich denke, die checken dann nochmal spezieller in Frankfurt am Flughafen.
Ja, bei mir war alles cool.
Habt ihr denn auch Spiele gespielt dort? Also habt ihr mal wirklich so ein Arcade ausprobiert oder so eine VR-Halle oder so?
Ja. Ich war in der Joypolis oder wo warst du?
Ich war in der VR-Halle.
Wirklich?
Bei der Mario Kart VR? In Shinjuku, ich habe Mario Kart VR gespielt.
30 Euro für bezahlt.
Ey, ich dachte mir, ich bin jetzt hier, ich hab Bock auf dieses Spiel.
Ja, das wollte ich auch machen, ich hab leider zeitlich.
Aber ja, es ist halt wirklich sauteuer und das Konzept ist so, du kannst nicht nur Mario Kart spielen.
Mhm.
Du musst dir so einen Pass kaufen, wo 4 Spiele drin sind. Das ist auch nur am teuren Pass. Gibt's auch einen billigen, da ist aber Mario Kart nicht mit drin. Ja. Und die meisten Spiele da sind halt ganz nett. sind ja. Spielereien, irgendwelche Skisimulatoren, vor Dinosauriern wegrennen. Ja, es gab ganz coole den Dragon Ball VR.
Ach.
Wo du musst du bist
Energie chargen, ne?
Ja, du musst Energie chargen und schießt dann ein Kamehameha ab. Mehr machst du da nicht.
Okay.
Und dann steht da noch ein Animateur, würde ich fast sagen, neben dir, der dir erklärt, wie Son Goku halt zu schreien hat. Und der dann sagt, ja komm, schrei mehr.
Oh, es ist so schade, dass ihr nicht mehr Jump World miterlebt.
Und das sah so lame aus, wie diese Typen einfach nur so dastehen und dann so halten. Und
ja.
Aber Mario Kart VR, um darauf zurückzukommen, das hat Bock gemacht.
Ja?
Das hat richtig Bock gemacht.
Wie kann man sich das vorstellen?
Du sitzt natürlich in einem Kart, was auch auf so einer Hydraulik ist und ein bisschen hin und her. Und du hast Wind. Und du kriegst auch Handschuhe aufgesetzt.
Mit denen du die Items dann
beschießen. Die Items schweben in der Luft und du musst so nach oben und du musst auch greifen.
Hast du richtig zu?
Ja, und dann hast du, wenn du eine Schildkröte kriegst, eine grüne Schildkröte, hast du die so in der Hand. Und dann fühlt sich's wirklich so an, als würdest du die so werfen. Also ich habe getroffen und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe da auch hingezielt.
Geil.
Es hat sich super angefühlt. Es hat Bock gemacht, es sah gut aus.
Wie lange hat man spielen können?
Leider nur ein Rennen.
Oh, also, ein paar Minuten. Ja, es ist leider eben.
Es ist sehr schnell vorbei.
Sehr schnell. Ich habe mich nicht mehr in diese Halle reingepackt, weil ich war ein paar Tage vorher in Odaiba, da wo der Gundam ist, da gibt's die Joypolis Sega Arcade und die haben da auch sehr viele VR-Aufbauten, inklusive einer Indoor-Achterbahn in VR, die ich mitgemacht habe. Also du kriegst dann VR-Helm drauf und du fährst in der richtigen Achterbahn da durch das Ding und dann kannst du eben so Ziele abschießen. Also es ist noch ein ganz komisches Gefühl, dass du das physische Drehen mit der Achterbahn hast, aber in VR dann gucken kannst. Und eine VR-Sache, die da ganz geil gewesen ist, kabelloses quasi Zombie-Verteidigungsgame. Da waren wir mit sechs Leuten nämlich. Die haben uns so Spezialhelme gegeben und dann entsprechend Knarren mit den weißen Punkten oder sowas drauf. Und da waren wir zu sechst in einem Team. Das war ein Raum, wo wir drin waren. Genau wie ein Holodeck von Star Trek sah das aus. Und wenn du das aufgezogen hast, waren sogar die ganzen Quadrate da zu sehen. Ich konnte Repräsentationen meiner Kollegen da sehen. Mhm. Und auch der zwei großen die Kolonnen, die da waren, damit der Raum nicht einstürzt, damit man nicht dagegen läuft. Mhm. Und dann war das so, wir haben Zombie-Apokalypse gehabt und Zombies sind von übergekommen und müssen unser Lager verteidigen. Mit richtig herumlaufen und duft, duft, duft. Nee, aber ey, ohne Kabel. Ja, ohne Kabel das zu machen und dann mal seine 10 Minuten dann da durchzuballern, das war tatsächlich ein schönes Erlebnis. Abgesehen davon gab es dann House of the Dead und andere Geschichten. Ja,
preistechnisch jetzt günstiger jetzt als Mario?
So,
oder?
Also ähnlich, du musstest auch entsprechend dir so einen Pass kaufen. Ich hatte mir nicht den großen Pass gekauft, sondern ich wusste nicht, wie viel ich davon machen soll. Da musst du erstmal Eintritt bezahlen und dann an Automaten hingehen und Geld nachwerfen, weil alles nur mit diesen Gutscheinen da funktioniert. Okay. Du kannst ihnen also kein Geld in die Hand drücken für Wechselgeld, sondern wie viel hast du auf dem Schein drauf? Mhm. Und ich habe mal das mitgemacht, mich bei anderen Leuten nochmal reingezeckt. Aber das ist so, das machst du einmal und dann ist auch gut.
Ja.
Habt ihr auch klassisches Arcade gespielt? Oder?
Kurz. Ja, ein bisschen. Ich meine, Taiko no Tatsujin gilt schon.
Genau.
Kann man.
Musst du ganz kurz erklären,
was das ist? Das ist ein Trommelspiel auf einer riesigen, die heißen auch Taiko Drums.
Taikos,
oder?
Ja,
genau. Schön drauf trommeln im Takt. Das ist super schwer. Ich bin richtig schlecht darin. Und ich dachte mir, die Japaner, die können das so krass. Das muss so viel Spaß machen. Es macht Spaß, glaube ich, wenn man es kann.
Rhythmusspiele sind so groß in Japan. Es gibt so viele von. Also tanzen oder halt mit den Händen die ganzen Punkte bewegen.
Wie sie so darstellen, teilweise extra Handschuhe dafür haben.
Ja, genau.
Wahrscheinlich ist es ein hygienischer Grund, aber ich habe mir eingebildet, dass das ihre Powerhandschuhe sind.
Macht mega Spaß, denen noch zuzusehen. Also,
wenn unbedingt.
Und dann stehst du da und so... Nee, ich spiele das nicht.
Ja.
Gehst du den Fighting Games rüber? Ja, okay, das kann ich irgendwas, guckst du. Nee, das kann ich, glaube ich, auch nicht.
Also, wenn du abends mal ein bisschen Luft hast, geh einfach in die Arcade, guck den Leuten zu und gewinne ein paar Pokémon-Plüschtiere.
Genau, du hast.
Ich liebe solche Arcades.
Genau, viele der Arcades, die da sind, also gerade die in Akihabara, die haben ja auch mehrere Stockwerke und die ersten drei sind aber alles UFO-Catcher. Ne? Ja, also so, ich wollte so eine Babymaske gewinnen, die kennt der schreiende Baby oder so, das habe ich leider nicht gewonnen. Und das andere Leute haben Chips gewonnen, die da waren.
Crazy. Ich finde diese UFO-Catcher so richtige ekelhafte Geräte die sind so ekelhaft drapiert, es ist so gemein.
Nein. Dann hast du es leider nicht durchschaut, glaube
ich. Ich hab mir keine YouTube-Videos vorher angeguckt. You
know, das habe ich aber gemacht.
So, ich habe nämlich nur
die Tricks funktionieren.
Ich habe nämlich nur einen großen Relaxo-Plüsch da gesehen, der kurz davor war, dass er da runterfällt. Und ich mit meinen riesengroßen Augen hab da 1000 Yen oder so reingeworfen, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, der liegt da schon.
Du hast recht, es gibt diverse Scam-Locations.
Das ist so
aber
gemein.
Es gibt ja so viele Anbieter und die meisten davon sind fair. Also und wenn du da die richtigen Automaten dir auswählst, kannst du natürlich nicht an jedem spielen, aber wenn du dir die richtigen Automaten aussuchst, dann ziehst du da die Preise raus. An meinem letzten Tag jetzt dieses Jahr habe ich dreimal hintereinander mit 100 Yen gewonnen. So eine Plüschtiere.
Ja, so fangen Abhängigkeiten an, ne? Also ich sag immer nicht, aber du bist nur ein paar Schritte davor wie die alten Opas, die früh morgens vor der Pachinko-Halle stehen und dann reingehen.
Ich verstehe das Spiel immer noch nicht ganz. Ich muss es googeln, ich hab's immer noch nicht verstanden.
Die stellen sich aber wirklich dafür an, um die Ersten in der Halle zu sein.
Es ist ja quasi die Methode, um da Glücksspiel legal zu machen, ne? Ja. Weil in Japan, ich glaube, die wollen das mittlerweile auch wieder auflockern oder was da auch ist, aber klassisches Glücksspiel ist da um Geld verboten.
Ja.
Was du dann aber da machst, da haben sie eben diese Pachinko-Hallen, was diese kleinen Kügelchen sind mit Slots und was auch immer, sehr, sehr laut, teilweise auch Franchises und alles und riesige Hallen überall und da gehen Leute rein, die kommen abends erst wieder raus. Du gewinnst da irgendwelche Preise und kannst die dann gegen richtiges Geld eintauschen, damit du quasi dieses Schlupfloch hast, wir haben kein nicht für Geld gespielt.
Ja. Der hat doch nur ein Plüschtier gewonnen, was denn?
Genau, und dann tauschst du es da gegen richtiges Geld, also die Jetons, die da rauskommen, was auch immer. Und das ist deren Methode, dann das Glücksspielgesetz zu überlisten. Und das ist anscheinend sehr, sehr süchtig machen, die Leute da.
Ich finde es generell ganz interessant, was für Menschen sich in Arcade-Hallen irgendwie befinden. Jetzt mal die Pachinko-Sachen ausgenommen.
Hast du die Raucher gesehen, die dann irgendwelche virtuelle...
Zum Beispiel.
Ja? Die sitzen aber so und dann haben dann halt noch ihre Karten, wo die dann ihre Schiffsmädchen dann legen. Die Schiffsmädchen dann digital dann gegen andere Schiffsmädchen kämpfen.
Das sah geil aus. Aber ich werde auch das
Naval
Bild...
Naval Warfare.
Ich werde das Bild auch nicht vergessen, wie halt so ein Mitte-30er Mann mit seinem Business-Anzug und seinem Business-Koffer... wie er da Final Fantasy Dissidia spielt und da gerade so gegen so einen Jugendlichen irgendwie antretet und da sich gegenseitig mit Cloud gegen Sephiroth da irgendwie auf die Presse haut.
Ja, es gibt auch diesen Art Hybrid-Lightgun-Shooter, wo man sich frei bewegen kann und dann halt immer den Knarren schießt. Hat er auch so einen Business-Typen gehabt, der so und daneben ist halt so ein ganz normal gekleideter Typ, der gegen ihn spielt.
Das ist ganz crazy. Ich glaube, das hat auch was mit dem Arbeitsleben an sich so
muss
zu tun.
Muss der Dampf ablassen einfach.
Dass das das wird. Wir haben stellenweise davon gesprochen, dass dann nicht so, dass das stellenweise nicht sehr anspruchsvoll ist. Aber auf der anderen Seite hast du, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Jobs gerade bei großen Technikfirmen, wo du stellenweise als normaler Mitarbeiter so deine 10 bis 12 Stunden irgendwie schiebst und am Ende, da kannst du dann nach Hause gehen und schlafen oder du gehst nochmal ganz kurz in die Arcade und spielst halt irgendwie noch einen Lightgun-Shooter, einen Beat'em-up oder weiß ich.
Genau,
rauchst noch eine und dann gehst du
nach Hause. Ja, es hat auch was Kulturelles zu tun, weil es ist halt so, wenn du in Japan als Ehemann früh nach Hause kommst und die Nachbarn das sehen, meinen sie, der Typ arbeitet nicht genug.
Oh.
Der arbeitet nicht genug. Deswegen gehen sie nochmal eine Runde rauchen oder trinken mit den Kollegen oder in die Arcade halt und kommen spät nach Haus, damit die Nachbarn, die das dann sehen, sagen, ah ja, der arbeitet viel, der macht was für die Familie.
Was ist mit den Hikomori?
Was sind Hikomori? Die Leute, die in abhängen und da schlafen in den
Das sind, glaube ich, das ist die die Evolvierung von Mutaku sozusagen. Das sind die Leute, die seit Jahren ihre Wohnung nicht mehr verlassen haben. Die gibt's nämlich auch da. Und die Familie ist dann so verschämt, dass sie das auch nicht zugeben will. Das sind Leute, die dann so sich vereinsamt haben, dass sie einfach seit Jahren nicht mehr aus der Wohnung gegangen sind und da teilweise drin verenden. Es sollte auch keine Pauschalisierung sein, dass es dann nicht dich Jobs oder sowas gibt, weil es gibt auch genau den Umkehrschluss, den du da auch gesagt hast. Und das muss man, glaube ich, auch noch mal in den nächsten Jahren sowieso mal besser betrachten, weil jetzt in der ganzen Spieleentwicklerindustrie, wo dann um Crunch und solche Sachen im Rest der Welt gesprochen wird, ich denke, in Japan ist wahrscheinlich in jeder Firma Dauercrunch ohne Ende. Ne? Also würde ich mir gar nicht vorstellen, wie der Großteil meiner Lieblingsspiele da gemacht wurde in den 80ern und 90ern.
Ja, das ist auch so ein... Sorry.
Ich wollte nur noch ergänzen, da ist ja auch gang und gäbe, dass man nicht vor dem Chef geht.
Ja,
der Chef gibt an, wann Feierabend ist sozusagen.
Ja.
Und keine Überstunden machen, das geht halt nicht. Dann wäre auch so, die Firma arbeitet ja gar nicht richtig. Die strengen sich alle nicht genug an.
Schande.
Gesichtsverlust.
Ja, es klingt jetzt blöd, aber so ist da die Mentalität tatsächlich.
Ja, ich glaube, damit könnte man nochmal ein separates Almost Daily füllen. Muss auch sagen, dass wir jetzt leider aber so langsam, es sei denn, jetzt hat noch irgendjemand das Knallerthema und will das raushauen, aber wir müssen so langsam aber sicher zum Ende kommen.
Wir können ja bewerten, was war das Geilste?
Ich fand die hier, weil das sind zwei Chips und es sah so aus, als ob ich absolut einen Heißhunger
hatte. Hast du die gegessen?
Ja, ich will ja nichts Süßes essen.
Die waren die besten.
Die waren schon sehr gut. Die hatten Füllung.
So Wassermelonen-Snacks vom Duft her und dann hat sie noch eine Schokofüllung.
Geht nicht.
Und das hier ist eben normaler Butterkeks hier.
Das hier ist mir halt so ein bisschen zu fancy.
Boah, das finde ich auch lecker.
Das waren Kartoffelchips, nur ohne Würzung. Einfach nur straight Kartoffelchips.
Ja, das stimmt.
Fand ich geil. Nicht richtig gut.
Die haben sehr gute Nussmischungen sozusagen, da so verschiedene Sachen wiederholen kannst.
Absolut. Also,
da habe ich mich versorgt. Oder so kleine, trockene Wasabi-Nüsse, die waren auch cool.
Wie viel Zeit? Wir haben keine Zeit mehr. Da steht überall eine Null. Das ist
Das bedeutet, dass wir wollen jetzt alle nach Hause gehen.
Ja.
Ich hab grad mal warm geredet eigentlich, ne?
Willst du noch irgendwas loswerden?
Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also ich hab noch.
Komm, wir reden noch über das Pokémon Center. Ja?
Absolute Enttäuschung für mich.
Was?
Absolute Enttäuschung.
Ich wusste, was es ist. Es ist nur ein Geschäft. Man kauft sich da nur Merch.
Ja,
geilen, exklusiven Merch, ja, aber.
Aber ja. Aus was besteht der Merch? Zu 95% möchte ich sagen.
Plüschtiere.
Ja. Und das ist das Ding.
Hä? Ja, und? Willst du mal ein Foto von meinem Wohnzimmer sehen? Ich habe mir immer nur diese exklusiven Pikachus geholt, die Kostüme.
Ich habe es mir so cool vorgestellt, dass es da irgendwie coole Figuren gibt oder schöne Artworks, die man sich kaufen kann und dann zu Hause aufhängen kann.
Die sind aber schnell ausverkauft.
Ich habe dir einen Plüschgänger mitgebracht.
Ja, den fand ich cool. Der ist bei mir auch zu Hause, aber auch das einzige Plüschtier, das ich besitze.
Da sitzen Kids rum, die spielen das Pokémon-Sammelkartenspiel.
Oder Pokémon Tekken.
Pokémon Tekken kannst du da spielen. Du kriegst Geschenke, wenn du Geld ausgibst.
Erwartet habe, muss ich sagen.
Also jetzt Retro. Zum Neujahr kriegst du da sogar ein Goodie-Bag.
Ja, Neujahr. Oh, ja. Ich war da nicht zu Neujahr. Ich wollte da hin und Pokémon-Trainer sein. Aber ich wurde da einfach nur mit Plüschtieren zugeschmissen.
Ja, schicke, gut verarbeitete Plüschtiere. Nicht zu groß teilweise.
Genauso enttäuschend wie der Nintendo World Store in New York.
Ist, ja auch ist der so enttäuschend?
Naja, ist da auch. Ist zwei Stockwerke, wo du Spiele und Merch kaufen kannst.
Also. Okay. Ich fand Pokémon Center als Pokémon-Fan, da muss man schon mal gewesen sein. Klar, es ist nur ein Geschäft, ich weiß.
Aber das Ding ist auch, ich fand das so ein bisschen schade, dass ich hab's mir wie bei Pokémon vorgestellt, dass du da halt so wirklich so ein Gebäude hast, wo auf diesem Gebäude so ein Pokéball drauf ist.
Das Wichtige ist,
ich will das haben.
Sind die Verkäuferinnen als Schwester Joy angezogen?
Nein, nicht mal das.
Nicht mal das. Und der Laden ist einfach irgendwo in der Mall.
Genau! Das ist so traurig! Wie dumm ist das
denn? In Sunshine City.
Du hast da eine Mall, die mit 9 Stockwerken oder so, und dann hast du das Pokémon Center irgendwo da an der Ecke. Da dachte ich mir
das
halt auch.
Das war schon sehr zentral, voll. Nicht in der Ecke.
Ja.
Und das ist Mega Tokyo. Ja, das ist das größte Pokémon Center da.
Ja,
in Japan.
Ich fand das voll desillusionierend einfach.
Und trotzdem hast du es nicht zu Jump World geschafft, obwohl es auch im gleichen.
Ich wollte da Officer Rocky sehen und ich wollte da einen Chanera und so sehen.
Ich glaube, du wolltest in einem Maid-Café mit Pokémon-Thema, das wolltest du.
Wenn die da mal den Laden zumachen, weil die da irgendwas reparieren müssen, packen die ein großes Relaxo vor die Tür? Das fände ich nämlich ganz gut.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das mittlerweile Rassismus ist.
Was? Wie kommst du denn nicht abends auf Rassismus? So. Das Relaxo liegt immer rum. Ich habe die Folge gesehen und das Spiel ist auch so.
Das Body-Shaming.
Pokémon Body Shaming.
So, jetzt machen wir mal einen Punkt. Eventuell, wenn der Zuspruch hoch ist und groß ist,
wir müssen einfach
dann
noch mal.
Können wir sehr gerne einen zweiten Teil machen. Dieses Mal dann oder das nächste Mal dann vielleicht auch mit euren Fragen. Deswegen. Wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr in den Kommentaren eure Fragen stellen und dabei noch einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr richtig krass seid, dann geht ihr auf rocketbeans.tv/supportersclub. Ich glaube, oder rocketbeans.to. Auf jeden Fall auf rocketbeans.tv und da der Reiter Supporters Club. Da gibt es natürlich alle Infos, wie ihr uns noch weiter supporten könnt und hier dafür sorgen könnt, dass es noch viele, viele Teile gibt hier von Almost Daily mit dem Thema Japan, mit Markus, Wirt, Gregor und meiner Wenigkeit. Jetzt sind wir aber erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.
Hast du noch Snacks?
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily.